Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, hallo.
Hi, jetzt müsste ich eigentlich mal probieren, ob ich Chrome öffnen kann wieder.
Willst du wieder alles kaputt machen?
Nee, was heißt kaputt? Bei mir war ja nur, das war ja mein eigener Fehler. Ja, also jetzt kann ich auch Chrome wieder öffnen. Jetzt kann ich es aber auch zulassen, aber auf jeden Fall, Test hat funktioniert. Ja.
Okay.
Fehler gefunden. Live, ja, für unsere Hörer mit dabei. Das ist doch wunderbar.
Bei der Fehlersuche, aber das hilft der Hörerin oder dem Hörer ja auch nicht, weil sie wissen ja jetzt nicht, welcher Fehler konkret behoben worden ist.
Ne? Nicht nur Files löschen, sondern auch mal den Papiereimer leeren, ja, das würde auch helfen.
Okay, und dabei wird das ja auch symbolisch angezeigt, dass der Papierkorb voll ist.
Ja, genau, ja. Man sollte halt nur noch dran denken, wenn man schon so knapp an der vollen Festplatte arbeitet, ja. Dass man den Papierkorb dann auch entsprechend leert, ja.
An der blutigen Kante. Obwohl es vielleicht doch
heiß mit der Nadel gestrickt.
Es wäre ja schön, wenn das Papier, was dort ja symbolisch abgebildet ist, bei einem gewissen Füllstand eine andere Farbe bekommt. Weiß für wenig, rot für etwas mehr.
Das wäre auch was, ja.
Es wäre auch noch eine Idee. Nach dem Motto, jetzt würde ich mal den Papierkorb leeren.
Genau.
Oder dass der Papierkorb so eine Ausbuchtung bekommt, so rechts und links so eine Beule, ist ganz voll. Oder?
dass er größer wird.
Ja, genau.
Ja, das wäre eigentlich auch eine Idee. Ja. Können wir mal an Tim Cook schicken.
Ach, Tim Cook. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass ich ja vielleicht eine Einladung bekomme zum Event.
Oh, keine. Die haben unseren Podcast gehört.
Stimmt
ja gar nicht.
Die haben den ja vorher schon öfter gehört und ich habe ja trotzdem eine Einladung bekommen gehabt. Also von
nein, ich meine, wir hatten wir im Podcast drüber gesprochen oder außerhalb der Aufnahme?
Wir reden öfter auch mal außerhalb der Aufnahme, keine Ahnung.
Ich weiß nicht mehr. Ja.
Sollte es jetzt negativ in Richtung Apple gehen, sollten wir das nach der Aufnahme machen.
vor und nach der Aufnahme, genau.
Aber wir reden
oder halt mehr schneiden.
Nein, schneiden, das ist was für Anfänger. Schneiden machen wir nicht. Es ist so.
Wobei, ich habe zum letzten deutschen Podcast gehört, ich weiß leider nur jetzt aktuell nicht, welcher es war. Das war irgendwas, alle für mich waren neu. Und da hatten sich die Podcast-Hosts, das waren drei, entschuldigt dafür, dass sie jetzt so off-topic gegangen sind. Und ich so, sorry Freunde, das war für mich das Interessanteste am ganzen Podcast.
Ja, das ist für mich auch teilweise sehr interessant. Ich verfolge auch öfter Podcasts von unseren ehemaligen Podcast-Kollegen und das höre ich eigentlich, weil er sehr viel Off-Topic-Sachen berichtet und nicht wegen der eigentlichen Themenlage oder dem eigentlichen Thema. So ist das.
Na, wie gesagt, da habe ich auch nur gedacht, jetzt entschuldige dich doch bitte nicht dafür. Ja, das war für mich, wie gesagt, das Interessanteste an dem ganzen Podcast und auch der Grund, warum ich ein Abo dagelassen habe, wenn das irgendwie in Zukunft nicht mehr so ist oder so, dann muss man mal gucken, ob es noch weiterhört. Aber das war schon. Und ich so, bei mir braucht ihr euch dafür nichts entschuldigen. Das war wirklich gut, ja.
Ja, aber das ist ja auch so. Man hat ja dann, also ich höre auch viele Podcasts, wo man sich dann mit der Zeit dann auch so ein bisschen, ja, man bildet sich ein, denjenigen kennt man dann halt schon etwas, aber das ist ja wirklich nur eine Einbildung, weil derjenige gibt ja auch wirklich nur das Preis, was er von sich preisgeben will und alles andere hat er ja hoffentlich schon im Kopf zensiert und hat die geistige Schere angesetzt, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Weil zu stark aus dem Nähkästchen würde ich jetzt auch nicht plaudern. Ich sage immer persönlich, nicht privat.
So, aber apropos privat.
Ja.
Wir waren ja beide nicht auf der IFA.
Nein, ich hatte ja eine Einladung, aber
wir hatten das letzte Mal über die IAA gesprochen, ne?
Wir hatten über die IAA gesprochen, wir hatten auch über die IFA gesprochen. Wir können auch noch mal kurz über die IAA sprechen.
Wollte ich sowieso ansprechen, das Thema, aber aus, glaube ich, einem anderen Grund als du.
Ich habe das ja so ein bisschen verfolgt. Ich war ja eingeladen, aber ich bin sehr froh gewesen und ich bin immer noch froh, dass ich nicht dorthin gefahren bin, weil da unten ist es ja noch mal ein bisschen wärmer in München als hier bei uns in Mitteldeutschland, hätte ich bald gesagt, oder in der Mitte von Deutschland. Aber das ist ja eine wahnsinnige Hitze da unten. Und außerdem ist ja auch der ganze Bahnverkehr mal zusammengebrochen. Hast du das mitbekommen?
Da gab es einen Leitungsschaden, oder?
Ja, und unsere genau, Außen.
Genau, und dann gab es ja die Empfehlung von Reisen nach München, ab München oder durch München durch.
Ja.
In Ulm, um Ulm, ja. Sollte man doch bitte absehen, weil halt, wie gesagt, da nichts ging, ja.
Und unsere Außenministerin ist ja da auch irgendwo
gestrandet, mal wieder. Genau, da steigt man vom Flieger auf die Bahn um und
es
dann
hilft
geht auch wieder nichts.
Es hilft nichts, so ist
wie
das.
Wie man es macht, ist es falsch.
Aber ich wäre dann ja wahrscheinlich sowieso mit dem Auto gefahren, weil der Bahn traue ich nicht so ganz über den Weg bezüglich Zuverlässigkeit etc. pp.
Es ist ja nicht nur die Zuverlässigkeit, wobei, wie gesagt, ich bin da, sehe das Ganze entspannter, ja. Ich plane ja sowieso schon Verspätungen generell, wenn ich reise, mit ein.
Ja.
Also wenn ich nicht selbst, wie gesagt, das Reisemittel bin, dann plane ich da sowieso schon Zeit mit ein. Also von daher jetzt, wenn es sich da nicht wirklich um ganz grobe mehrere Stunden Verspätungen handelt, bin ich da sehr entspannt, ja. Aber schon immer. Ja, seit meiner Bundeswehrzeit, ja, da bin ich ja wirklich nur mit der Bahn gefahren. Danach ja auch zwischendrin immer mal wieder längere Zeit mit der Bahn gefahren. Und von daher, die letzten Jahre jetzt nicht mehr, aber da, wie gesagt, gab es immer mal wieder Verspätungen oder Zugausfälle. Da kann ich mich noch an Tage erinnern, gerade auch zu meiner wirklichen ICE-Zeit damals, wo ich teilweise über die Strecke gesehen. Und wie gesagt, wenn du da aus Norddeutschland dann hier runter, nicht nur hier, sondern noch ein Stück weiter runterfahren willst, da kam dann schon ein bisschen was an Zeit zusammen, weil so kleinere Verspätungen summieren sich ja dann auch, ja.
Ja, das ist richtig.
Aber wie gesagt, das sehe ich eigentlich relativ entspannt. Also von daher.
Ja, gut. Und die Verbindung Göttingen-München ist auch relativ gut, weil man durchfährt. Ja. Also da ist jetzt nichts mit Umsteigen. Da ist mir das dann auch relativ egal, wenn man jetzt etwas Verspätung hat. Und ich würde dann, wenn ich jetzt sowieso einen Termin habe, sowieso extra einen Zug früher nehmen, um sicher zu gehen. Ne?
Ja,
aber es ist ja schon, es ist ja schon schlimm genug, dass man so weit denken muss, einen Zug früher zu nehmen. Ne? Also das,
ja, okay, ich würde mit dem Auto allerdings, wie gesagt, wenn ich Termin hätte, auch entsprechend früher losfahren, weil du kannst immer mal irgendwo ungeplant in den Stau kommen.
Das ist
also
richtig.
Von daher, da würde ich mir sowieso auch einen Puffer einrechnen. Ja? Klar, wenn du dann wegen der Vollsperrung irgendwo 2 Stunden auf der Autobahn stehst, sowas kannst du vorher auch nicht planen.
Genau.
Aber so die halbe, dreiviertel, je nach Kilometeranzahl dann auch vielleicht die Stunde Puffer einrechnen, ja, dann mache ich dann schon, ja, wenn ich weiß, ich bin hier mehrere Kilometer unterwegs, ja, dass ich da entsprechend Puffer einrechne. Aber ja, klar, wie gesagt, das Unvorhergesehene, genauso wie jetzt die Probleme bei der Bahn oder auch jetzt wird ja gerade hier in Norddeutschland vermutet, dass es ein Anschlag auf die auf das Bahnnetz war, wo es jetzt die, hat ich vorhin gerade in den Nachrichten gelesen, dass es ein Anschlag war. Mit sowas kannst du ja nicht rechnen.
Nein, absolut nicht.
Das sind ja Sachen, da hast du ja keinen Einfluss drauf, von daher.
So ist es.
Macht ja keinen Sinn, ja. Aber IAA, genau. Mhm. Da waren wir ja eigentlich schon. Sonst noch was, oder?
Also ich habe das ja verfolgt, also was mir sehr gut gefallen hat, also ich habe jetzt nicht jetzt intensiv jede Marke verfolgt, sondern das, was mich prinzipiell interessiert, der neue elektrische Mini gefällt mir sehr gut, speziell auch die Clubman-Version gefällt mir sehr, sehr gut, die ist jetzt wirklich schon, die hat Ausmaße angenommen, wenn man sich mal diesen klassischen Clubman anguckt, ja, das ist schon Wahnsinn.
Ja, auch den klassischen Mini, also, aber da war ja auch schon der erste BMW Mini, war ja schon kein Mini.
Ich habe da mal Bilder gesehen, wo der urtypische Mini neben dem Mini stand, der Neuzeit sozusagen. Das sind ja wahnsinnige Größenunterschiede. Aber trotzdem gefällt mir der Mini an sich von der Designsprache sehr gut. Und ich finde, sie haben sich auch gut daran getan, den jetzt nicht so extrem zu verändern. Also sie haben hier und da ein bisschen Facelift betrieben, aber so die urtypische Form seit der Neuauflage hat er ja im Prinzip behalten. Und somit auch ist der elektrische Mini
Wobei gerade der Clubman hat sich ja schon stark geändert.
Ja, ja, schon, aber so dieses Gesicht und die Frontansicht und diese Rundungen, die sind ja noch schon sehr ähnlich. Ja, der Clubman hat sich sehr verändert, das stimmt.
Aber meiner Meinung nach zum Positiven hin.
Ja, obwohl ich die Version mit dieser Suicide-Tür auf der sehr cool fand. Ne? Also es hat mir sehr gut gefallen. Ja. oder auch der Tür hinten, wie es ja vom urtypischen Mini ja auch kam, ganz alte Clubman sozusagen, der hatte ja auch hinten Türen gehabt. Und das fand ich ja cool, weil es mal, oder ich finde es immer noch sehr cool, weil es mal was anderes war als so eine Heckklappe. Aber gut, die neue Mini-Auflage gefällt mir sehr, sehr gut, ja. Was mir gar nicht gefällt, ist der neue Passat-Variant. Besser gesagt, es gibt ja nur noch den Variant, die Limousine haben sie jetzt ja komplett aus dem Sortiment genommen.
Komplett oder nur jetzt Deutschland, Europa?
So wie ich das in der Berichterstattung gehört habe, komplett.
Okay. Mhm.
Aber zumindest in Deutschland
Bei den Jetta gab es ja früher auch im Ausland noch.
Jetta ist aber was anderes als Passat.
Ja, klar, aber ist ja auch VW.
Er ist auch VW. Jetta, ja, genau.
Wie gesagt, den gab es ja im Ausland noch. Ich weiß,
in den Staaten war das ein sehr beliebtes Fahrzeug. Genau. Ja.
Ja.
Hatte ja auch in The Fast and the Furious eine relativ prominente
Rolle.
Das
weiß ich gar nicht mehr.
Doch, war relativ prominent.
Oh, ich habe es jetzt ein Making-of gesehen von dieser Fast and Furious 5 Tresor-Szene.
Ja.
Hammer. All dieses Making-of.
Ja.
Übelst, ja. Übelst geil.
Ja.
So Hammer. Ist, wirklich, ja. Okay, aber
ja, und
obwohl, sind ja auch Autos.
Es sind auch
ja,
Autos.
Passt ja.
Ja. Ja, und der Jetta, der hieß ja dann bei uns eine Zeit lang nicht Jetta, der hieß ja dann Vento. Und dann gab es den ja auch erst dann eine Zeit später wieder als Jetta. Jetta hatte bei uns ja eine Pause. Und der Vento, das war ja auch so ein Flop mehr oder weniger, der hat sich auch nicht so gut verkauft. Genau wie der Bora, den gab es ja auch mal. Ja. Er hat sich auch nicht gut verkauft. Obwohl, den hatte ich mal als Kombi und der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also war ich mir zufrieden.
Ja, aber der Trend geht ja eindeutig zu, leider immer noch zu immer größer. Ja, und SUV vor allem, ja. Ist halt sehr schade.
Ja, ja. Ob das jetzt unbedingt leider ist, da kann man auch drüber diskutieren, aber okay. Ich mag es ja.
Der Trend zu größer und SUV, meinst du jetzt, oder?
Ja, das ist ja so diese klassische Behauptung oder diese klassische Schutzbehauptung von jemandem, der SUVs mag. Der sagt ja immer, ich mag es ja gerne hochzusitzen. Aber ich mag das wirklich.
Das ging in der ursprünglichen A-Klasse auch sehr gut. Deswegen war die ja gerade bei Älteren so beliebt. Ja.
Deswegen hatte ich auch mal eine A-Klasse.
Ich bin auch, die erste bin ich nach wie vor immer noch sehr begeistert.
Ja.
Auch von dem Konzept, auch gerade was jetzt Innenraumgestaltung und die Sitze betrifft.
Ja,
ich bin nach wie vor ein großer Freund auch von, es gab ja dann damals auch die die zwei Längen.
Genau.
Im Auto, die du bekommen hast.
Ja.
Von der Motorisierung her war es eigentlich auch vollkommen ausreichend, was du bekommen hast. Ja, bis zum, was war das, A190 hoch.
Es gab sogar einen 220er dann später, glaube ich sogar.
210er, genau, ja. Und dann, genau. Und es gab den Twin als Studie, wo sie ja die zwei Motoren eingebaut hatten. Ja, das war eigentlich auch ganz geil. Aber wie dann der Wechsel war von der alten A-Klasse auf die neue A-Klasse, habe ich dem Auto an sich schon ziemlich nachgeweint, weil es war halt schon was eigentlich einzigartig. VW hatte immer gesagt, unsere A-Klasse ist der Polo. Ja.
Naja, es hat damit nichts zu tun, nein.
Ja.
Die A-Klasse war, ich würde sagen, so ein Mikrovan, so würde ich sagen.
Ja, also, vor allem, wenn du die Rückbank raus hast. Ja, beziehungsweise die Rücksitze.
Ja.
Die waren ja auch geteilt.
Ja.
Komplett, ja. Die konntest du ja dann auch in der 2er, in der 1er rausnehmen.
Ja.
Du hattest ja dann ein Volumen ohne Ende. Ja,
ja, gerade in der langen Version.
Beifahrersitz, genau, Beifahrersitz noch raus. Ja,
genau, das ging ja alles.
Konntest, das war ein LKW, ja.
Ja, und was mir so gut gefallen hat, das war ja dieses Stahl-Lamellendach obendrauf, diese Stahl-Lamellen, die man aufschieben konnte. Das war ja auch, ich sag mal, nach meiner Meinung was Neues. Die ganzen anderen Fahrzeuge hatten ja nur Faltdächer aus Stoff oder sowas in der Richtung. Und das waren ja halt Stahl-Lamellen, die sich aufgeschoben haben. Das hat mir ja sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Ja, hat viele, viele gute Ansätze, das Ding. Abgesehen vom Elchtest, ja, okay.
Ja, okay. Da muss er auch wieder sagen, so negativ das für das Auto ja im Prinzip war, so gut war es eigentlich generell für die Fahrzeugklasse.
Ja.
Oder gerade auch den Kleinwagenbereich, weil die A-Klasse war ja das erste Auto, ja, war es das erste Auto, aber auf jeden Fall kam halt dann ESP standardmäßig ins Auto rein. Zumindest mal bei uns, ja, im Ausland sah das teilweise noch ein bisschen anders aus. Da gab es die A-Klasse teilweise auch ohne ESP. Aber bei uns kamen sie auf jeden Fall direkt mit ESP auf den Markt. Und das war schon, das war ja eigentlich auch so ein Oberklasse-Feature im Prinzip, mhm, ja, was dann, wie gesagt, in den Anführungszeichen Kleinwagen A-Klasse halt reinkam. Mhm. Und da kann man eigentlich sagen, das war generell, klar, scheiße für Mercedes, ja, für die PR und so weiter, aber für die Autos und die Autosicherheit an sich eigentlich ganz gut, weil dann hat es Mercedes in dem Auto drin und ja, dann ist das ja sehr schnell in den anderen Autos auch gekommen, weil du das natürlich auch als zusätzliches Sicherheitsfeature einfach dann auch verkaufen konntest, ja.
Ja, ja.
Also ich glaube generell für die Branche war das ganz gut, dass das passiert ist, weil meiner Meinung nach hat sich dann diese Technik schneller nach unten einfach durchgespielt in die Autos. Ja.
Ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass das ein Feature ist, was schnell runtergetropft ist. Ich meine, das ging ja wesentlich schneller als ABS. Wie lange hat ABS gebraucht, bis das von der S-Klasse runtergetropft ist zur C-Klasse? Oder in der C-Klasse gab es damals ja noch gar nicht. Das war dann der 190er oder so. Das hat ja auch sehr lange gedauert, bis das halt runtergetropft ist. Wenn man bedenkt, wie frühzeitig Mercedes ABS schon eingeführt hat oder entwickelt hat, das war ja in den 70ern, glaube ich, schon Ende der 70er. In der S-Klasse hatten die quasi schon ABS. Ja, und ABS wurde ja nun auch von Mercedes entwickelt und konstruiert und erfunden. Ne? Muss man so sagen. So ist das.
Ja. Okay. Aber IAA ja, nochmal. Mhm. Ja, ich habe jetzt eigentlich, also ich habe sie ein bisschen verfolgt. Ich habe eigentlich mehr so ein bisschen das Netz verfolgt. Mhm. Ja. Und da wurde ja viel gemeckert über die Ticketpreise. Mhm. Wie die sich entwickelt haben. Ja. Und der Vergleich dann auch immer zu Frankfurt. Und Frankfurt wäre viel toller und besser und schöner gewesen früher. Mhm. Es wurde viel gemeckert über alles, was nicht Auto ist, weil angeblich viel zu viel Fläche halt alternativen Fortbewegungsmitteln zur Verfügung gestellt wurden. Das hätte mit einer IAA eigentlich nichts zu tun, ja. Wobei IAA, würde ich sagen, hat sich in der alten Form, also nicht jetzt letztes Jahr, sondern noch weiter zurück, denke ich mal eh schon überlebt. Die IAA muss auch gucken, dass er als Veranstalter moderneres Konzept, aber dass sie da auf jeden Fall halt auch entsprechend, gerade wenn Autohersteller, man muss mal gucken, seit Jahren sind die ja teilweise auch im Fahrradbau oder in der Fahrradentwicklung tätig, beziehungsweise haben Kooperationen mit anderen Herstellern und branden dann Fahrräder mit der eigenen Marke. Das wird definitiv nicht weniger werden, hat gerade auch angezogen, seitdem wir Elektromotoren für die Fahrräder haben.
Ja.
Seitdem wir die E-Bikes haben. Und da hatten wir auch schon mal in der Vergangenheit drüber gesprochen. Der Markt, ja, gerade im hochpreisigen E-Bike-Bereich ist einfach da. Und wenn dann Autohersteller wie Audi, Mercedes, Porsche Fahrräder dann auch machen, um ihrer Klientel dann ein entsprechend gebrandetes Fahrrad für teuer Geld auch verkaufen zu können. Ja, mein Gott, sollen sie es machen. Ja, bringt ja das E-Bike an sich ja auch nur voran. Aber wie gesagt, da wurde im Netz auch viel gehetzt, ja, dass da, wie gesagt, Fahrräder, E-Fahrzeuge, teilweise halt dann auch was in den Transportbereich reingeht oder van-mäßig halt ist, so auch teilweise halt Hersteller zu sehen waren, die nicht traditionell aus dem Automobilbereich kommen, ja, und dann halt da mit Konzepten auf die IAA zu sehen waren, wo halt viel gemeckert wurde, ja, dass halt, wie gesagt, so die IAA nicht mehr die IAA ist. Aber da muss ich auch nur sagen, ja, auch der Veranstalter und auch die Firmen, ja, müssen halt mit der Zeit gehen.
Genau.
Die Nachfrage ist da, beziehungsweise es ist klar, wohin sich der Markt entwickeln wird. Ja, und ohne den Druck aus der Politik, ja, und gäbe es das alles nicht. Ja klar, wenn die Branche schläft und selbst nicht irgendwo dran arbeitet, muss halt dann auch entsprechend der Druck einfach kommen, ja. Wie ja. gesagt, IAA ist nicht mehr das, was es vor 20 Jahren noch war, das aber das ja war es auch schon vor 5 Jahren nicht mehr.
So ja. ist es. Und ich meine, der Zeitgeist der Mobilität hat sich ganz stark verändert und somit muss sich natürlich auch die Messe und die Darreichungsform einer Messe verändern oder sie muss mit der Zeit gehen. Und ein E-Bike oder ein E-Transporter oder was es da alles für Ausprägungen gibt, das hört nun mal zur Mobilität dazu und zur Mobilität unserer Zeit und somit sollte es auch Platz finden auf so eine Art von Ausstellung. Vielleicht sollte man die IAA umbenennen, nicht in internationale Autoausstellung, sondern in internationale Mobilitätsausstellung, dem Ganzen einen anderen Namen geben.
Ich denke, irgendwann wird es dazu kommen, dass man zumindest mal den Namen vielleicht erweitert oder eine Byline oder sowas macht.
Ja.
Dass man da, wie gesagt, das ein bisschen größer fasst, alleine schon von der Messebezeichnung her. Und eventuell, ja, weil IAA ist einfach so eine bekannte Marke. Ja, und so eine bekannte Messe, du kannst ja nicht von heute auf morgen wahrscheinlich einen neuen Namen dem Ganzen geben. Du musst da übergangsweise, denke ich mal, wie gesagt, mit so einem Untertitel oder mit irgendwas arbeiten.
Das kann man ja machen. Ja.
Oder vielleicht auch so eine Art Kooperation machen, dass du IAA und irgendwas zusammen oder so, ja. Ich würde sagen, über den Standort kann man nochmal diskutieren.
Ja.
Ob das wirklich sein muss, ja.
Dass man das wirklich so macht. Sein muss.
Ob man das so macht, ja. Ja. Die Besucherzahlen dieses Jahr waren angeblich auch wieder unter dem der letzten Frankfurter IAA.
Ja.
Die war auch schon rückläufig, ja, wobei man muss halt auch gucken, ja, inwieweit ist das Interesse, ja, und die Nachfrage so nach so einer Messe noch da, gerade wenn die Innovationen fehlen. Und ein neuer Vierzylinder oder ein neues Display im Auto ist nicht unbedingt Innovation.
Nein.
Dann da muss, glaube ich, auch die Automobilbranche einfach was machen. Ich denke, das wird nochmal ganz nett. Ja, VW hat ja jetzt auch den E-Golf angekündigt.
Mhm.
Das wird, denke ich mal, nochmal so ein Ding, ja, wenn der wirklich dann auch auf einer Messe halt dann mal zu sehen ist. Wobei da ja auch einige Hersteller mittlerweile hingegangen sind. Klar siehst du auf der IAA noch ein paar Sachen, aber wenn sie was Neues haben, ja, und wirklich was Interessantes haben, das sparen die sich nicht unbedingt bis zur IAA mehr auf.
Das glaube ich auch nicht. Wo wir gerade bei VW sind, sehr gut gefallen, leider nur ein Konzept, aber das, was ich gesehen habe und die Berichterstattung, die ich darüber gesehen habe, die hat mich sehr begeistert. Der ID.2 als GTI-Version.
Ah, ja.
Da haben sie es designtechnisch nicht so übertrieben und sind so ein bisschen normal geblieben, in Anführungsstrichen, und haben sehr, sehr viele Elemente aus alten GTI-Zeiten designtechnisch übernommen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade so ein bisschen in die Retrospektive geblickt oder in die Vergangenheit geblickt. Als alter GTI-Fan oder als alter GTI-Fahrer, sage ich jetzt mal, sieht natürlich viele Designelemente wieder. Die Golfballstruktur wurde wieder aufgegriffen. Die roten Linien wurden aufgegriffen. Also die typischen Designmerkmale aus der Standard-GTI-Serie, aus der Standard-GTI-Line wurde wieder aufgegriffen. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich rede jetzt nicht von den ganzen Verunstaltungen GTI-technisch, sondern von den urtypischen VW-technischen Designmerkmale, die wurden da wieder aufgegriffen. Das hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen. Viele Neukunden werden oder neue, junge Leute werden damit gar nichts anfangen können oder werden gar nicht daran erinnert, weil sie es gar nicht kennen. Aber so die alten Leute werden abgeholt, in Anführungsstrichen, so unsere Altersgruppe, und die Neuen lernen das halt kennen als einfach neues Designmerkmal. Und das finde ich sehr, sehr clever gemacht. Und ich hoffe, dass dieser ID.2 GTI so kommt, wie er da steht, und dass nicht großartig was dran verändert wird. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Naja, vom E-Golf haben sie ja auch gleich GTI mit angekündigt, ja, beziehungsweise gesagt, wollen sie auch machen. Und wie heißt das andere nochmal? GTR?
Die R-Version, das ist ja die neue
oder
Version,
so.
Die R-Version.
Oder so, ja. Ja. Das wollten sie auch direkt machen. Über der Zukunft vom ID.3 hängt anscheinend ein großes Fragezeichen.
Ja.
Weil wenn der E-Golf kommt, ist halt die Frage, inwieweit der ID.3 dann da eventuell noch Sinn macht. Ja, da hat man ja auch schon überlegt, ob das dann der neue Golf Plus wird. Mhm. Muss man mal abwarten, wie sich das alles tut. Aber da ist jetzt auch Bewegung drin. Wobei sie den E-Golf, glaube ich, für 2028
ja.
angekündigt haben.
Ja.
Ja. Auch auf der neuen Plattform dann, die ja dann generell für alle E-Fahrzeuge durchgängig ja, dann, mhm. Dann verwendet werden soll. Ja, mein Gott, das klingt noch so weit weg. Ich weiß, die Zeit ja. geht schnell, aber
ja, trotzdem, aber 28 ja. ist wirklich noch weit mhm. weg und gerade in dem Bereich, wo sich ja noch, wo der sich so schnell entwickelt und wenn man sich die Konkurrenz aus Fernost anschaut, was sich
ja,
da
das
tut.
Ist es halt, die Konkurrenz ja. aus deutschen Landen ja. Oder auch aus gerade aus dem VAG-Konzern, ja, da gehört ja dann Skoda,
Seat
etc. dazu, ja, ja. Ist ja jetzt auch überschaubar, ja, was, ja. was das Segment betrifft. Klar, und das ist halt das Gros halt ja, gerade China.
Ja.
Ja, und da fing es mit den Kommentaren ja zu ihr auch wieder an, ja, mit den ganzen Reiskochern.
Tja.
Ich habe dann auch nur gedacht, Freunde, da waren wir doch jetzt schon weg. Ja, das ich kann mich noch dran erinnern, als ich meinen ersten Mitsubishi gefahren bin damals. Wie Kommentare halt aus diese oder in diese Richtung halt kamen. Reiskocher, niemals und sowas.
Die ja. haben sich so, ich meine, die waren schon, was Toyota schon vor, ich sag mal, vor 20 Jahren hatte Toyota schon so ein Qualitätslevel. Die stehen einem VW schon lange nichts mehr nach. Also ich würde ja. sagen, Toyota ist sogar in Teilbereichen, und das sage ich als VW-Fan, der ein tiefes VW-Logo in seinem Herz eingebrannt hat, sage ich jetzt mal. Das sage ich als VW-Fan. Ich würde sagen, Toyota ist in manchen Bereichen sogar noch qualitativ einen Hauch besser als Volkswagen. Also
ja.
die haben,
und wie gesagt, ja. seit Jahren war ich eigentlich der Meinung, ja, dass wir da über diesen darüber hinweg sind, genau.
Ja.
Und jetzt hast du gerade zu IAA, gerade auch mit dem Thema E-Mobilität, EVs und so weiter und gerade halt auch, wie gesagt, Asien, China,
ja.
fangen die ganzen Kommentare wieder an, wo
ja,
ich
ja.
auch gedacht habe, Freunde.
Ja, das ist dann, die können den Marken halt nicht zugestehen, dass sie teilweise den deutschen oder teilweise auch den europäischen Marken im Moment voraus sind. Ne? Das ist halt leider so, das muss man so sehen.
Ja, und vor allem auch, es hat ja auch einen Grund, warum deutsche Firmen mit diesen Firmen halt auch kooperieren. Guck doch mal alleine, wie sprechen die sich eigentlich aus? BYD?
BYD, glaube ich.
BYD?
Ja.
Und nicht BYD oder so?
Nee, ich glaube BYD.
Ab in die BYD.
Ich habe nämlich letztens, da haben sie nämlich einen bei Schlag den Star verlost und da hat der Sprecher ja. das Ding BYD genannt. Daher.
Ich habe jetzt ja. letztes Wochenende meinen ersten BYD gesehen, live.
Ja.
Der war auch mit einem Autohaus beklebt, VAG, ja.
Okay.
Und stand da vor dem Privathaus, oder vor dem Wohnhaus,
ja.
Vor dem oder unterm Carport vor der Garage. Und ich noch so, gehe da vorbei und ich so, nee, da musst du nochmal umdrehen.
Ja.
Das Auto, die Form kommt dir irgendwie von Bildern bekannt vor, ja. Das ist kein deutsches Auto, ja, niemals. Und wenn dann hin, war es ein BYD-Bild, ja. ja. Und ich so, wow, der erste, den du halt mal live auf der Straße gesehen, beziehungsweise stehen hast sehen. Ne?
Und das wird noch mehr werden. Die werden verstärkt im deutschen Markt auftreten, die Fahrzeuge auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Ja, aber Volkswagen hatte ja auch schon öfter auch mal Kooperationen mit Toyota, fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diesen Pickup erinnerst, den Taro, den es mal gab. Das war eine Gemeinschaftskooperation mit Volkswagen und
ja.
Toyota.
Mercedes, ja. Nissan,
ja, die X-Serie, genau.
BMW
ja.
und ja. sag mal,
Mazda.
Der Z4.
Mazda, MX-5, BMW.
Nee.
Doch, das war der Mazda Roadster. Ja, doch.
Nee. Also jetzt ist gerade.
Jetzt schlägt es aber 13. Der
wie
MX-5.
Heißt der da nur?
Der MX-5 ist dieses kleine zweisitzige Roadster-Teilchen von Mazda.
Doch, doch. Ja, aber auf Basis von dem aktuellen Z, wie heißt dann nochmal der
Ja, Du kannst weiter überlegen, ja. Und ich spreche noch über ein weiteres Highlight, was mir halt positiv aufgefallen ist. Das ist der neue Toyota Land Cruiser. Und da haben sie es auch gemacht. Da haben sie Retro-Elemente aus der Vergangenheit vom urtypischen Land Cruiser genommen und haben das in das neue Modell einfließen lassen. Und Land Cruiser ist ja auch so ein ikonisches Geländewagen-Modell von Toyota. Und das hat mich auch sehr gefreut. Also das ist ein wahnsinnig schönes Fahrzeug geworden, der neue Land Cruiser von Toyota.
Ja, Supra, so heißt er.
Supra ist... Dann ist aber Toyota, wenn du bei Supra bist.
Ja, genau,
bist.
Toyota Supra.
Toyota Supra, das,
genau,
auch eine...
Die schrauben da zusammen oder auf derselben Plattform das Auto.
Supra genau. Ist auch so eine legendäre so ein Modell, ein legendäres Modell von Toyota, was ich glaube schon aus den letzten 30, 40 Jahren durchzieht, diese Supra-Geschichte.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja, Toyota machen teilweise schöne Fahrzeuge, auf jeden Fall. Gut, dann lass uns von der IAA zu IFA, zu IFA gehen. Da habe ich nämlich auch noch ein paar mediale Beobachtungen. Und dieses Jahr, egal was war und egal wer darüber berichtet hat, das hat sich durch die ganze Blogger-Szene gezogen. Saugroboter mit Festwasseranschluss, das scheint dieses Jahr der heiße Scheiß gewesen zu sein. Und da setze ich jetzt mal ein ganz großes Fragezeichen darüber, wenn das Highlight sein soll, das globale Highlight sein soll, was über dieser IFA schwebt. Saugroboter, das ist dann aber kein gutes Zeichen für die Consumer-Technologie-Branche, würde ich sagen. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht, wenn ich das so als Fazit nehme, weil es haben ja wirklich alle drüber berichtet und es haben ja auch wirklich fast alle Hersteller von Dreamy angefangen bis Roborock. Alle haben fast diese Festwasseranschluss Staubsaugerroboter vorgestellt. Und ich glaube, irgendein Hersteller hat es dann noch so ein bisschen weitergetrieben. Der hat den Staubsaugerroboter an sich als Transporteur von Wasser genommen und der dann die Luftbefeuchter innerhalb des Hauses mit Wasser befüllt hat. Also es quasi als Aufladeroboter unterwegs gewesen. Das hat mich alles ein bisschen irritiert, sage ich jetzt mal. Allein, was da für Umbaumaßnahmen vorgenommen werden müssen im Haus, wenn ich da jetzt einen Festwasseranschluss hinlege etc., um diesen Roboter in Betrieb zu nehmen, das wäre mir schon alles zu viel Aufwand, muss ich sagen.
Es ist halt immer die Frage, es ist genauso, wenn du heute in die Küche planst, es gibt ja auch Kaffeevollautomaten integriert in die Küche mit Festwasseranschluss, ja. mit Wasseranschluss, ja. etc. Das kannst du ja alles entsprechend planen. Und wenn du heute irgendwo einziehst, ist es genauso, wenn du eine Insel machst und Stromanschluss brauchst oder du deine Spüle in den Block oder so legen willst, da muss ja auch Wasser hin. Also von daher, wenn man da im Bau ist oder am Renovieren ist, kann man das ja entsprechend einplanen. Inwieweit das für mich jetzt persönlich unbedingt sein müsste für so einen Saugwischroboter, ist die andere Frage. Aber wenn der Markt da ist oder die Nachfrage da ist, warum nicht? Es ist halt jetzt so eine Innovation, die halt gerade da ist, ja, oder die kommt, ja. Wenn man mal überlegt, was du bisher für einen Aufwand hattest mit dem Wassertank und leeren und gerade Füllvolumen und so weiter, ist das natürlich schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung, was halt die Anwendung und vor allem das Autarke des Systems halt betrifft.
Ja.
Aber das, wie gesagt, generell das Thema Saugroboter, ja, das muss halt jeder selbst wissen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Technik noch nicht so weit ist. Aber
ich kann es ja aus eigener Beobachtung sagen, weil ich ja, wie gesagt, hier ein Modell von Roborock im Einsatz habe. Und da ich habe ja ein ganz, ganz, ganz frühes Modell, jetzt nicht von Roborock, generell im Einsatz gehabt und bin jetzt erst ganz spät wieder in diese ganz aktuelle Geräteklasse eingestiegen. Und da kann ich schon sagen, da hat sich ja extrem viel getan. Aber auf dem Level, wo ich es mir vorstelle oder was ich gerne hätte, sind sie noch lange nicht, sage ich jetzt mal. Und egal was ist, sie brauchen noch sehr viel Aufmerksamkeit, sie brauchen noch sehr viel Support und Pflege und so schön und so viel Erleichterung sie auch bringen, aber ich sag mal, so gründlich wie ein handgemachter Hausputz sind sie nach meiner Meinung noch nicht. gerade so die,
sind wir noch lange von weg.
Ja, noch lange würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind noch ein Stückchen von entfernt. Und gerade so die Ecken und so, das ist noch nicht so schön. Also ich sag mal, für das tägliche Reinigen und so die ganzen Sachen einmal durchfegen und einmal saugen, sind sie okay. Aber für den richtig gründlichen Hausputz, was ich unter Hausputz verstehe, das sind sie noch lange nicht. Also das ist so. Ist halt so. Aber sie schaffen schon in einigen Punkten sehr viel Erleichterung, gerade wenn man jetzt mal so den durch die Küche laufen lässt und die ganzen Krümel auf und so den täglichen Schmutz. Oder wenn man auch Haustiere hat, die ganzen Tierhaare etc., da kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass sie eine große Erleichterung schaffen. Aber sie können einen gründlichen Hausputz nach meiner Meinung noch nicht komplett ersetzen.
Ja, genau.
Gut, und dann habe ich noch einen Trend gesehen auf der IFA, oder nicht gesehen, ich war ja nicht da, ich habe es halt medial verfolgt. Mikroplastikfilter für Waschmaschinen, das scheint der ganz große heiße Scheiß zu sein, auch als Nachrüstoption. Und ja, gut, Mikroplastik ist ja ein Problem, das wissen wir ja schon seit einigen Jahren.
Ja.
Und unsere Kleidung gibt natürlich Mikroplastik ab. Und je synthetischer die Kleidung ist, je mehr Mikroplastik gibt sie natürlich.
Und der Anteil wird nicht weniger, ja.
Genau.
An Synthetikfasern.
Ja. Und in Frankreich, was ich gar nicht wusste bisher, wird ja ab nächstes Jahr, also ab 01.01.2024, ein eingebauter Mikroplastikfilter in Waschmaschinen, also bei Neuanschaffungen wird das ja Pflicht. Alte Waschmaschinen haben dann allerdings, Gott sei Dank, würde ich sagen, noch Bestandsschutz. Aber es gibt natürlich ja, wie gesagt, Optionen, dass man das nachrüsten kann. Und das ist ein Gesetz, was ich mir auch wünschen würde, wenn es europaweit kommen würde, dass neue Waschmaschinen einen Mikroplastikfilter haben.
Da wird in diese Richtung, wird schon an EU-Richtlinien gearbeitet, ja.
Okay.
Allerdings nicht nur dafür, sondern generell für Abwasser aus Haushalten. Wird geguckt, inwieweit man da was machen kann.
Okay, gut.
Ja. Nee, aber das ist mit Bestandteil von, wie gesagt, da wird in der EU gerade dran gearbeitet, finde ich auch sehr sinnvoll, weil du hast ja schon erwähnt, ja, es ist ja nicht seit Jahren, am Anfang war es ja immer hier gerade Mikroplastikartikelanteil in Hygieneprodukten, also Duschgel, Shampoo, Peeling, ja, etc.
Ja.
Da ist der, ja, weltweit nicht zurückgegangen, aber teilweise die ein oder anderen Hersteller sind da ja weggegangen mittlerweile davon, was sehr gut ist, weil wie gesagt, Mikroplastik doof, ja. Vor allem in Produkten, wo du nie mit rechnest, ja.
Ja, ja, klar.
Wie gesagt, was brauche ich Mikroplastik in einem Duschgel? Also was brauche ich generell Kunststoff noch in meinem Duschgel? Ja.
Ja.
Aber ja, war halt oder ist halt so, ja. Und aber gerade was Synthetikfasern und Kleidungs oder Kleidung betrifft, es ist halt gerade in der Funktionswäsche mittlerweile ja überall Synthetik drin. Außer du legst halt Wert drauf, dass du halt reine Naturfaser irgendwo drin hast, ist in der Regel irgendwo überall Kunstfaser mit drinne. Und da kommt natürlich übers Jahr gerechnet unheimlich viel zusammen und da macht es, denke ich mal, gerade in der Waschmaschine auch Sinn, da entsprechend halt was zu machen. Problem ist halt wieder, ja, wie funktioniert der Filter, ja, wie viel manuelle Arbeit ist halt gefordert von dir, Filterwechsel etc., ja. Weil wenn man mal guckt, Wäschetrockner, Luftfilter, musst du auch regelmäßig reinigen, ja, weil da die Fasern eventuell halt dann den Filter verstopfen können. Ähnlich wird es ja dann in Zukunft wahrscheinlich sein mit deiner Waschmaschine.
Ja, und
wie wird da die Handhabung sein? Vor allem, was wird es preislich ausmachen? Gerade im Thema Nachrüstung, ja, wie wird es da aussehen? Was kannst du da machen? Ja, oder beziehungsweise wie viel müsstest du da, wenn du was machen willst, halt in die Tasche greifen? Aber das, gerade in dem Bereich, denke ich mal, ist das schon sehr sinnvoll, ja.
Ja, so sehe ich das auch. Nur die Frage ist natürlich auch, wie reinigt man oder was macht man denn mit dem aufgefangenen Mikroplastik? Es wäre ja denn weniger sinnvoll, wenn man das Ding dann über den Wasserhahn auswischt und reinigt.
Nee, dafür hast du deinen gelben Sack.
Ja, so ist es. Ne? Also und dann gelangt ja das Mikroplastik ja trotzdem wieder in irgendeinen Kreislauf hinein. Also da muss man natürlich auch schauen.
Wenn es nicht wirklich ins Recycling geht, ja klar.
Dann haben wir wieder ein Problem, sage ich jetzt mal.
Ja.
So. Das dritte Gerät, was mir aufgefallen ist, oder die Sache, die, wo auch fast jeder darüber berichtet hat, das ist die neue Waschmaschine inklusive Trocknerkombination von unseren Freunden von Roborock, waren ja mal Sponsor unseres kleinen Podcastes. Die haben ein Gerät rausgebracht, was bis zu 45% weniger Energie beim Trocknen verbrauchen soll, indem sie ganz spezielle Trocknungssilikate einsetzen, die auch zum Beispiel bei diesen ganzen Verpackungen oder Elektroartikeln drin sind, wenn da so kleine Säckchen drin liegen, diese Feuchtigkeitsmagnete, sage ich jetzt mal. Und auf dieser Basis basiert auch diese Hybrid-Trocknungseinheit von Roborock, was, wie gesagt, bis zu 45% Energie sparen soll. Und das fand ich eigentlich sehr innovativ, wenn das wirklich so viel Energie spart, weil ein wirklich großer Energiefresser im Haushalt ist ja der Wäschetrockner. Das klang sehr interessant. Und was mich pressemäßig so ein bisschen gewundert hat, die haben diesen angeblich hohen Preis kritisiert, weil diese Waschtrockner-Kombination soll 1299 Euro kosten, was ich eigentlich gar nicht teuer finde. Weil kauf dir mal.
Glaube, ist immer die Frage, wo kommst du her?
Kauf dir mal eine High-End oder eine gute, miele Waschmaschine, da legst du ja auch schon locker 1000 auf den Tisch.
Guck doch mal, wo du im Baumarkt oder beziehungsweise im Elektromarkt ab wie viel Euro ja du schon eine Waschmaschine kriegst.
Ja, ja, aber kauf mal einen Trockner, kauf eine Waschmaschine, selbst günstige. Ja, und wenn der wirklich bis zu 45% Strom oder Energie sparen kann.
Ja, aber das ist halt wieder das Problem, ja. Viele müssen halt, was heißt viele müssen, aber viele gucken halt auf den Preis. Nicht unbedingt das, was sie hinten dran sparen oder welche Qualität zu kaufen, sondern ich brauche eine neue Maschine und die soll günstig sein. Das ist ja so bei den meisten der Fall, ja. Wie wir jetzt vor kurzem uns die neue Waschmaschine gekauft haben, haben wir auch geguckt, ja. Dass wir nicht jetzt hier ganz am oberen Spektrum kaufen, ja, aber und das Modell, was wir kaufen, dass wir das halt auch dann möglichst günstig kriegen. Aber das war jetzt auch keine 299 Maschine vom Mediamarkt, ja. Und da wollte ich jetzt sagen, weil du gerade Energiesparen gesagt hast, da hatte ich jetzt einen sehr interessanten Artikel gelesen. Da ging es nämlich gerade um aktuelle Waschmaschinen und die Energiesparprogramme, die die haben.
Ja.
Dass die von vielen nicht genutzt wird, weil die A, nicht voreingestellt sind und B, sich die Laufzeit ja in der Regel verlängert und dass dann Leute zwar eine fancy Waschmaschine haben, ja, mit sehr schönen Energiesparprogrammen, diese aber nicht nutzen. Ja. Da sollte man, wenn man so eine fancy Maschine hat, vielleicht auch mal nachgucken.
Ja. Weil sich auch einige oder sehr viele wahrscheinlich gar nicht mit den Kompetenzen der Waschmaschine auseinandersetzen. Ne?
Ja, oder aber sie halt nicht eine Stunde länger laufen lassen wollen.
Ja.
Dann, weil wie gesagt, eine Stunde länger laufen, erstens mal Zeit. Ja, das ist ja auch immer, weil, ja, wenn du abends irgendwie oder morgens vorm Losgehen oder abends nach der Arbeit noch so eine Maschine laufen lassen willst, ja, dann sollte die auch nicht irgendwie unendlich lange laufen. Aber da muss man ja auch mal gucken, wann läuft die Maschine, ja.
Ja, so ist es. Gut.
Und mein Gott, muss ich wach sein, wenn die läuft?
Eigentlich nicht.
Hm. Ah, aber wenn was passiert und Wasserschaden,
Also bei mir ist es so, meine Waschmaschine steht im Keller und wenn da jetzt ein Wasserschaden entstehen sollte, daneben ist ein Abfluss.
Ja, okay, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
Ja, aber da kann nichts passieren. Ne? Also
von ja, klar, selbst wenn was passiert, hast du keine großen Folgeschäden. Ja.
Und dann habe ich ein paar nasse Fliesen und dann ist gut. Und das war's.
Ja, ja. Ja. Was nicht überall und in jedem Haushalt so machbar ist.
Ja.
Aber wo passiert oder wie häufig kommt sowas denn vor?
Ja, ja, und es gibt ja auch diese.
Meine ist letztes Jahr kaputt gegangen, ich hatte das ganze Wasser in der Küche stehen.
Ja.
Ja, aber das ist eine von gefühlt wie vielen, ja.
Und vieles regelt ja schon der Aquastop und so weiter. Also
genau.
Nicht alles, aber denn, einiges.
Genau, wenn man dann das dann auch hat, ja.
Das sollte man aber auf jeden Fall machen.
Hm. Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung vermieten würde, dann würde ich meinen Mietern das auferlegen, dass sie auf jeden Fall Aquastop verwenden sollten, zum Beispiel als Schutzmaßnahme.
Inwieweit das machbar ist.
Dass ob man das darf, hat. Ja, das ist richtig. Ja. Aber ich würde denen sogar so einen Schlauch zur Verfügung stellen.
Das ist das andere. Und wenn man mal guckt, je nachdem, was du halt an Geräten auch kaufst, kommt der ja mit dem Gerät schon mit.
So ist es. Gerade bei den etwas.
Da sind jetzt auch wieder nicht diese 100 oder 89 Euro Geräte vom Mediamarkt, ja. Aber ja, je nachdem, wie gesagt, was du kaufst und welche Marken du hast, kommt der ja wirklich mit. Ja.
So ist das. Mhm. Gut. Ja, dann lass uns doch mal aus unserer Hausfrauen.
Haben wir noch was anderes?
Kategorie.
Wir haben schon so lange gelabert, ja.
Ja, mein Gott. Wir heißen ja, der Subtitle ist ja der Technologie-Podcast. Mobilität und Haushaltsgeräte sind ja auch Technologien. Also was soll's?
Ja? Ja, auf jeden Fall.
Wir müssen ja auch unseren neuen Claim, den wir seit 4 Jahren oder 5 Jahren schon haben, irgendwann auch mal gerecht werden.
Oh mein Gott, so lange schon, ne?
Ja, ja. Und es fühlt sich an, als wäre es das gestern gewesen.
Ja, ja, der Countdown läuft ja, gell? 5,93 haben wir heute.
Ah ja, mein Gott, 600. Interessant wird es bei 1000.
Ich weiß noch die 500, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
Echt? Okay.
Ja. Also diese S93 Folgen her.
Ja, ich kann mich teilweise nicht mehr daran erinnern, was ich letzte Woche erzählt
habe. Ja, okay, das ist wieder was anderes. Ja, das ist ja was anderes. Aber wie gesagt, so 500 und ja, lass uns auf die nächsten 100 und so, ja. Und jetzt sind wir schon kurz davor, ja.
Ja, okay.
Das, ja, eine Woche, ein Jahr hat 52 Wochen, ja. Und?
Ja, aber würden wir jetzt auch nicht so diszipliniert durchsenden, hätten wir das auch nicht so schnell erreicht. Also das ist so. Es gibt Podcasts, die machen eine Sommerpause und kündigen sie nicht an. Das sage ich auch immer wieder. Ist fatal. Und dann wundern sie sich, dass ihre Hörer weg sind. Ja, wo sind sie denn?
Ich glaube, im Spieleveteranen-Podcast hatten sie zuletzt auch wieder davon, dass sie in einem Jahr, glaube ich, mal 3 Folgen produziert hatten.
Ja.
Wo sie da noch in der Vollbesetzung gepodcastet haben. Mittlerweile sind sie ja auch noch, was heißt nur noch, aber ist es ja auch nur noch der Heinrich Lehnhardt und der, wie heißt er nochmal, der, sind sie ja auch nur noch zu zweit. Mir fällt jetzt der andere Name gerade nicht ein. Und früher war das ja auch ein volles Haus, wie bei uns hier auch, ja. Und da war es halt auch immer ein Problem, ja, mit der Terminfindung. Gerade wenn du halt über mehrere Kontinente verteilt wirst, wird es halt schwierig, ja. Und, ja, es ist, wie es ist. Ja, aber ja. Da habe ich auch, es gab mal eine Zeit, da hattet ihr nur 3 oder 4 Folgen oder so im Jahr. Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber
ja, aber das sind ja auch
kann Folgen, passieren.
Die sind ja auch zeitlos. Ne? Ich habe letztens mal wieder eine Folge von denen gehört, wo es ausschließlich um den C64 ging. Mhm. Und da haben die wirklich jeden Lötzinn, der da drauf existiert, auseinandergenommen. Also das sind ja so Deep Dive-Folgen, die sind ja zeitlos, kann man sich immer wieder anhören. Das ist Wahnsinn. Und das sind ja auch sehr lange Folgen, ne, teilweise. Ja. Tja, gut.
So.
Die Piratenwitze über den Herrn Scholz, die verkneifen wir uns, das haben schon alle anderen gemacht.
Ah, komm, ja, ja, genau.
Obwohl, ich muss kurz erzählen, wo ich das gesehen habe, da habe ich jetzt nicht an Piratenpartei gedacht oder an Jack Sparrow, da ist mir als Flashback gekommen, kennst du noch den Typ von Airwolf, der im Hintergrund das Ganze so ein bisschen gelenkt hat, die graue Eminenz im Hintergrund, die quasi…
Ja, klar.
Und der hatte ja auch eine Augenklappe oder teilweise hat er auch eine Brille getragen, die dann eingefärbt gewesen ist. Und das ist mir komischerweise als erstes in den Sinn gekommen, wo ich den Kanzler gesehen habe mit der Augenklappe. Komischer, an was man sich manchmal so erinnert, ne? Ja, so ist das. Okay, dann lass uns doch mal in die Apple-Welt eintauchen. Da gibt es eine gute Nachricht für Apple und ich glaube noch eine bessere Nachricht für ARM. ARM ist ja der Lizenzgeber für die Silicon-Chips, mehr oder weniger. Was heißt mehr oder weniger? Er ist der Lizenzgeber. Und der Lizenzvertrag wurde dementsprechend verlängert. Was haben Sie geschrieben? Wir haben eine neue langfristige Vereinbarung mit Apple getroffen. Das über das Jahr 2040 hinausgeht. Ja, das kann natürlich auch bedeuten, dass diese Vereinbarung bis 2050 geht, weil das geht natürlich auch über das Jahr 2040.
Oder 2041.
Oder nur 2041. Aber das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass Apple sehr lange an die Technologie festhalten wird, wahrscheinlich. Im Moment spricht ja auch nichts dagegen, das zu tun. Und das beeinflusst, denke ich, natürlich auch sehr positiv den Börsengang von ARM. Ja. Weil wenn man Apple fest an Bord hat als Lizenznehmer in dem Sinn, dann kann es nur von Vorteil sein. Aber sie haben natürlich auch noch mit anderen Lizenzen etc. Apple ist ja bei weitem nicht der einzige Kunde.
ARM, auf der ARM-Architektur basiert ja im Prinzip jeder Chip, der irgendwo in einem Telefon drin ist.
Das kann
oder
man so sagen.
Oder jede CPU, die irgendwo im Telefon drin ist, weil das ist ja, wo hast du noch was anderes als ARM in den Dingen drin stecken?
Ja.
Intel hat da ja nie Fuß fassen können, ja. Und wenn du mal guckst, ja, die Samsung-Chips, ja, wir haben doch auch schon über die anderen gesprochen, wie heißen sie nochmal alle? Das sind auf jeden Fall alles ARM, oder basieren auf ARM-Technik, ja, ja. Der ARM-Architekturen. Von daher, ja, also, die wollten sich ja mal verkaufen.
Ja.
Aber das, da wurde ja auch gleich gesagt, ne, das können wir so nicht, geht nicht. Mhm. Stell dir mal vor, Apple hätte ARM gekauft. Das wäre niemals dazu gekommen, ja. Weil, selbst mit den Zusagen, ja, die Lizenzen laufen alle erstmal so weiter, ja. Das
wäre wahnsinnig marktmonopolistisch.
Oder Nvidia hätte die gekauft. Oder,
das geht nicht. Also das sehe sogar ich ein, dass das markttechnisch nicht gut gewesen wäre.
Ja, das hat sie auch nirgends durchgekriegt.
Nee.
Das wäre nirgends irgendwo genehmigt worden.
Ja.
Da hängt einfach zu viel dran. Ja,
ja, das ist so.
Ich bin mal gespannt, wir haben da ja generell die letzten Monate ja immer mal wieder drüber gesprochen.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie sich ARM in Zukunft noch entwickelt und wie sie Fuß fassen im Desktop-Bereich. Weil Apple ist ja der einzige aktuell, der halt in der Größenordnung Geräte im Desktop oder generell PCs, nennen wir es mal PC, ja, Laptops, PC, nennen wir es jetzt einfach mal so, Geräte mit ARM-Prozessoren verkauft, beziehungsweise anbietet, ja, im Markt hat. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, ja. Ja, wie sich gerade das dann halt auch mit Intel und AMD noch entwickelt. Nvidia hat ja jetzt auch gerade die Prozessoren vorgestellt. Mhm. Da war ja auch am Anfang so die Spekulation, wann kommen sie in den Desktop-Bereich rein. Das ist halt immer wieder stark abhängig davon, ja, wie sieht der Support von Microsoft aus? Weil wenn du in den Desktop-Bereich gehst, du bist nicht Apple, ja. Du musst Windows-Maschinen haben.
Ja.
Oder du musst, wie gesagt, Windows auf deinen Maschinen am Laufen haben. Und das ist nach wie vor immer noch so ein großes Fragezeichen. Klar haben wir ARM-based Windows. Mhm. Nur irgendwie fehlt mir da immer noch so ein bisschen der Druck und der Support von Microsoft.
Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt.
Das ist wahrscheinlich wieder so ein Henne-Ei-Problem, würde ich mal drauf tippen. Windows, also Microsoft würde gerne.
Ja.
Gerade im Mobil-Laptop-Bereich, ja, würden sie gerade gerne, weil sie auch sehen, was Apple halt mit ihren eigenen Prozessoren machen kann. Mhm. Nicht nur Leistung, ja, sondern gerade halt Energie, ja. Akkulaufzeit mit in Kombination mit Leistung, das ist ja eigentlich das Ding, ja. Ich denke, das hätte Windows schon gerne. Mhm. Problem ist nur, ja, wo hast du außerhalb von Apple Chips, die in diese Richtung, alle also in diese Kategorie, alle also Leistung einfach reingehen können.
Ja,
oder da Konkurrenz sind.
Es gab ja davon Lenovo-Ansätze oder da gibt es ja auch Geräte noch mit einem Qualcomm-Chip. Da gab es ja auch Laptops zu kaufen von Lenovo. Aber die Dinger, die haben ja nicht die Butter vom Brot gezogen. Die waren ja leistungstechnisch nicht mal annähernd an einem M1-Chip dran. Und dann waren die Dinger auch noch sehr teuer. Also diese Lenovo-Laptops, die oder es waren ja Sub-Notebooks, die waren auch schweineteuer. Schweineteuer mit wenig Leistung.
Windows, oder Microsoft ja selbst auch mit der eigenen Hardware.
Ja.
Dann warten wir ja immer noch auf die ARM-Prozessoren von, wie gesagt, mir fällt der Name nicht ein, von dem Hersteller, die ja angekündigt hatten, vergleichbare Chips wie Apple Silicon halt jetzt Ende des Jahres wahrscheinlich zu haben. Mhm. Wobei da ja anfangs immer noch die Rede von M1 war. Wir sind bei M2 und M3 steht vor der Tür. Also da muss man wirklich mal gucken, wie vergleichbar sind die halt zu aktuellen Chips. Weil das ist ja immer schön, wenn du, wobei, selbst wenn sie M1-Power hätten, 1:1, wäre das ja auch schon mal ein großer Sprung.
Ja,
Klar könntest du nicht mit dem M3 mithalten, aber für die Windows-Welt, wenn man mal guckt, ja, eine M1-Maschine, welche Power die hat, ja, gerade wenn du sagst, okay, die ist vielleicht nochmal auf einem anderen Prozess als jetzt die ersten, alle was jetzt Nanometer betrifft, vielleicht nochmal ein bisschen optimierter, ja, und kriegt da nochmal entweder ein bisschen mehr Leistung oder mehr Akkulaufzeit einfach raus, wäre das für die Windows-Welt natürlich auch ein Riesenfortschritt. Nach wie vor würde ich es mir wünschen, ja, alleine, dass da halt auch ein bisschen Druck einfach für Apple da ist.
Ja.
Aber mal abwarten, wann sie kommen, ne?
So ist es. Ja, also Apple hat es im Moment recht einfach, da sie einen sehr, sehr großen Vorsprung haben. Und diesen Vorsprung scheinen sie ja auch weiter auszubauen oder auf jeden Fall zu halten, den Vorsprung. Wenn das jetzt wirklich mit dem Tempo so weitergeht, M3 etc., dann wird es für die anderen weiter sehr schwer, sie aufzuholen oder zumindest auf Augenhöhe zu sein.
Ja, wobei so klar kannst du auf dem Papier immer sagen, ja, hier die Chips und da und den Vergleich machen, solange nicht beides auf demselben OS läuft.
Ja, da ist es klar, das ist schon richtig.
Dann kannst du zwar die Zahlen vergleichen. Interessant wäre es halt, wenn du Apple Silicon kaufen könntest, ja, und nicht Apple wärst. Beziehungsweise man wirklich eine einfach installierbare Windows-Distro hätte, die halt auf Apple-Rechnern installiert werden könnte.
Ja.
Aber da muss man mal ab, wie gesagt, da ist Microsoft noch ein, ja, da muss da noch was passieren. Mich würde freuen, ja, wenn es dann irgendwann auch wieder Bootcamp gibt.
Ja.
Also mit Windows ARM Support, das würde mich auch freuen. Inwieweit da Apple natürlich noch so ein großes Interesse dran hat, ja, wenn es dann endlich mal soweit sein wird, muss man mal abwarten, ja. Weil gerade zu der Intel-Zeit war das nochmal ein ganz anderes Thema.
Absolut, absolut. Mich würde echt mal interessieren, wie viel potenzielle Kunden sie dadurch verloren haben, dadurch, dass halt Bootcamp nicht mehr auf Silicon-Chips läuft.
Ja, ich denke mal, sind schon ein paar.
Ja. Aber vielleicht bewertet man das auch nur über und man glaubt es nur, dass es so viele sind.
Ja, okay, für Apple an sich, denke ich mal, ist das ein zu vernachlässigbarer Markt. Mhm. Es ist natürlich schade für alle, die es gemacht haben.
Ja.
Oder die halt Wert auf Apple Hardware gelegt haben, aber darauf Windows über Bootcamp haben laufen lassen und nicht virtualisiert. Wobei selbst auf einer Intel Mac ging es ja selbst virtualisiert sehr gut, ja.
Yeah.
Also von daher, ob das jetzt über Bootcamp oder so, aber du konntest da sehr gut Windows einfach laufen lassen, ja. Ich denke schon, dass der ein oder andere da dem nachweint, beziehungsweise enttäuscht war, dass er es halt mit den aktuellen Geräten nicht mehr machen kann. Aber ja, da musst du auch wieder sagen, wenn du Windows nutzen willst, musst du dann halt auch einen Windows-Rechner kaufen. Das ist dann in Zukunft halt kein Mac mehr. Ja.
So ist es, ja. Gut. Wir sehen, was kommt. Früher oder später.
Sowieso.
Ja.
Eine kleine News, die ich kurz am Rande erwähnen wollte, ist, weil ich die Überschriften, die ich dazu gelesen habe, so irreführend fand. Und ich habe mich am Anfang auch mal kurz an der Stirn gekratzt, weil in den Überschriften stand, dass SpaceX für Apple Satelliten bringt oder in den Umlaufbahn bringt, um halt weiter dieses Satelliten-SMS-Feature halt auszubauen. Und die Überschrift im ersten Sinne, gerade weil SpaceX beziehungsweise Herr Musk ja mit Starlink aktiv ist, klangen zumindest mal für mich die Überschriften so, als würde Starlink jetzt mit da ins Boot geholt werden. Dabei macht, wie heißt die Firma nochmal, Globestar, die ja mit Apple zusammenarbeitet für das Satelliten-SOS-SMS-System, haben Fracht bei SpaceX gekauft, um ihre Satelliten da hochzubringen.
Also ist das nur der Transporteur sozusagen?
Genau, das ist der LKW, der halt die Fracht an den Zielort bringt.
Okay.
Klar ist es SpaceX, Es ist Elon Musk, ja, aber es ist nicht Starlink.
Ja.
Und wie gesagt, gerade in den amerikanischen Medien waren viele Überschriften so, wo du eigentlich den Schuss hättest ziehen können, zumindest mal beim ersten Lesen, ja, oder auch nur beim Überschriftenlesen, dass es halt Starlink wäre, die in Zukunft halt mit Apple arbeiten, was ja in den Gerüchteküchen, bevor das Feature ja angekündigt wurde und der Kooperationspartner ja genannt wurde, ja auch, wie gesagt, im Gespräch war, zumindest mal in den Gerüchten.
Mhm.
Es ist Globestar, ja, es wird in Zukunft Globestar bleiben. Aber wie gesagt, die Überschriften fand ich da schon klar, Clickbait auch mal wieder, ja, bei einigen.
Ja, ja.
Was interessant auch war, ist, dass aktuell Apple von den Satelliten oder von dem von der Kapazität, die halt Globestar hat, um 85% halt nutzt. Und dass auch mit den neuen Satelliten, die halt stationiert werden, weiterhin auch sich in dem Bereich bewegen soll. 85% der Kapazitäten, die halt Globestar ihren Kunden zur Verfügung stellt, gehen an Apple.
Mhm.
Das ist schon auch mal eine
das gewaltige Ansage. Das ist eine Hausnummer, ja, auf jeden Fall.
Ja, und auch bei der Investition, die die Globestar damals in die Technik investiert hat, da war ja die Rede von 350 Millionen Dollar oder so soll ja Apple über Darlehen 280 oder so vorgeschossen haben, sowas in die Richtung. Was wir ja auch schon gesehen hatten bei Displayproduktion, ja, etc., wo Apple ja auch, oder dieses Programm generell ja am Laufen hat, wo sie gesagt haben, X Summe können wir über Darlehen etc. zur Investition, zur Anschaffung von Produktionsmitteln halt zur Verfügung stellen, machen sie anscheinend mit Globestar genauso, ja.
Ja, es ist ja auch so, dass Apple zwar keine eigenen Produktionsstätten in dem Sinne hat, aber sie haben Produktionsstraßen innerhalb der Fabrik teilweise aufgekauft oder die Maschinen, die dort stehen, hören teilweise Apple.
Finanziert.
Das ist ja auch oft gang und gäbe. Das ist ja ein Prozess, den Apple sehr oft durchgezogen hat. Ja, so ist das. Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Tim Cook mit Elon Musk in irgendeiner Form tiefgreifender zusammenarbeiten möchte. Also das, also bei SpaceX ist es so, man kommt ja derzeit, wenn es um Transportwesen geht, ins All oder in den Weltraum, kommt man ja schwer drum rum, sage ich jetzt mal. Aber dass eine tiefgreifende Kooperation stattfindet, das bezweifle ich jetzt mal. Ich glaube, die beiden mögen sich nicht. Ist ja, glaube ich, auch
kein Geheimnis. Ich denke, für Apple wäre es auch zu unsicher, halt einfach mit den zusammenzuarbeiten, wenn du allein mal guckst, wie Starlink teilweise gerade jetzt in Bezug auf die Ukraine hin und her gesprungen ist, was jetzt das Zurverfügungstellen von Dienstleistungen betrifft.
Ja.
Ich glaube, das sind alles so Faktoren, die es Apple oder wo Apple dann sagt, das ist uns, also eine Kooperation wäre uns zu unsicher. Genauso Tesla, ja, mit den ganzen Entscheidungen, die da gelaufen sind, so spontan, ja, wie Musk auch gerade ist.
Der ist
ja,
unberechenbar.
Je nachdem, wie er gelaunt ist, ja, oder was ihm irgendwo über die Leber gelaufen ist, ja, werden da Entscheidungen getroffen. Und das ist Apple, glaube ich, nicht sicher genug als Geschäftspartner.
Das sehe ich genauso. Und ich glaube, die sind auch von der Weltansicht oder von den ethisch-moralischen Ansichten so weit auseinander, Tim Cook und Elon Musk.
Das auch, ja.
Dass das gar nicht zusammenpasst. Das ist ja wie, ja, schwarz-weiß. Also.
Ja, es wird ja auch immer mal wieder spekuliert, inwieweit Apple noch auf X halt Werbung schaltet.
Machen sie ja leider noch sehr viel, wenn ich da mal so drauf schaue.
Ja, es ist halt auch immer noch die Plattform, ja. Also,
ja,
klar kannst du sagen, wir fahren da vielleicht ein bisschen was zurück. Aber für Apple zumindest mal führt da nach wie vor kein Weg dran vorbei. Das ist halt die Frage, wie lange noch?
Ja.
Wie lange werden sie es halt noch machen? Das ist halt die Frage.
So ist es. So, dann lass uns noch mal über das iPad Pro 2024 sprechen. Da hatten wir ja letzte Woche ausgiebig drüber gesprochen, dass Mark Gurman gesagt hat, da wird ja einiges passieren. nach meiner Meinung waren das ja alles nur Voraussagen, die sowieso passieren werden. M3-Chip und diese ganze OLED-Geschichte, das hatten wir ja auch schon alles mehr oder weniger schon lange in der Gerüchteküche. Jetzt kam ein anderer Leaker dazu, der meinte, oder er hat es auf Apple Insider veröffentlicht, dass die iPads mit 4 Terabyte kommen sollen. Ja, und jetzt hat Mark Gurman auch nochmal die Aussage zum Magic Keyboard für das iPad etwas präzisiert und hat dann noch ein bisschen was dazu gesagt, dass man da so einen Materialmix aus Kunststoff und Aluminium haben wird, dass man so Inlays haben wird aus Aluminium und dass das immer mehr in Richtung MacBook-Tastatur gehen soll. Wir sagen es ja so oft, ihr könnt ja an der Hardware so viel schrauben, wie ihr wollt. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Aber das Betriebssystem ist das Problem. Die Hardware ist auf einem absolut guten Level.
Das ist doch genauso die Gerüchte, die es gab. Und du hast es ja auch hier nochmal kurz notiert, mit einem großen iPad, also 14 Zoll.
Genau.
Nice, aber ohne die entsprechende Software.
Ja, aber
Oder Anpassungen im OS und auch, wie gesagt, Features. Wo macht das gerade mit iPadOS dann Sinn?
Ja, das ist richtig. Um das jetzt nochmal so ein bisschen zu präzisieren mit dem iPad 14 Zoll, da hat Mark Gurman gesagt, dass es eigentlich geplant war, ein iPad rauszubringen und es hätte fast soweit sein können. Allerdings sieht es so aus, dass diese Zollgröße, 14 Zoll oder je größer das Gerät wird, wohl sehr, sehr teuer und kostspielig im OLED-Bereich wäre. Sie hätten zwar im klassischen Bereich, im Mini-LED-Bereich, wie ja die aktuellen iPads unterwegs sind, locker so ein Gerät rausbringen können. Allerdings hätte das dann für die weitere Zukunft bedeutet, dass das iPad dann mit OLED-Display wesentlich teurer geworden wäre. Noch teurer, als es ohnehin schon ist. Und deswegen haben sie diese Zollgröße wohl verworfen und bleiben wohl bei 12,9 Zoll. Und das soll wohl die Größe sein, die dann auch erstmal beibehalten wird. Allerdings gibt es wahrscheinlich auch so ein paar Nischenanwendungen, wo 14 Zoll interessant wären, zum Beispiel im kreativen Bereich, wenn ich das als Grafiktablett nehme zum Zeichnen, zum Kreativsein, da mag das durchaus interessant sein, aber das ist ja auch jetzt nicht die Hauptzielgruppe in Anführungsstrichen für dieses iPad, oder das sind ja nicht nur Zeichner und Illustratoren unterwegs, die das als Zeichentablet nehmen und ich sehe immer noch das Problem, dass das iPad OS einfach zu wenig kann. Und das ist keine, ich sage das ja schon fast gebetsmühlenartig, das ist nicht die Sache, dass es nicht geht, sondern es ist eine Sache, die Apple einfach nicht möchte. Man darf das iPad einfach nicht zu interessant machen, zu attraktiv machen, dass es ein Konkurrent zum MacBook sein, ein ernsthafter Konkurrent für das MacBook sein kann. Man muss halt diesen schmalen Grat gehen. Und das ist, denke ich, Apple auch irgendwo bewusst. Und sie wissen nicht so richtig, wie sie diesen schmalen Grat wirklich perfekt gehen sollen. Ja. Das ist das große Problem. Das Einfachste wäre, das Zeug würde irgendwann zusammenschmelzen. Aber dann hätte man eine Produktkategorie weniger, mehr oder weniger.
Ja, ich sag ja immer, so ein MacBook Air, ja, machst das Display ab, dann hast du ein iPad und Display dran, du hast dann macOS, MacBook.
Ja.
Warum nicht, ja?
Ja. Und ich glaube, dass Apple da sehr, sehr viel Gehirnschmalz investiert, wie kann man es am besten machen? Also ich denke, das ist schon ein Problem für Apple und sie wissen nicht, wie sie es so richtig angehen sollen. Ist meine Vermutung. Und solche Prototypen gibt es bestimmt. Es gibt da draußen bestimmt iPads, die mit macOS laufen. Auf jeden Fall. Da gehe ich ganz
stark vor allem, raus. Vor allem heute nichts einfacher als das. Es läuft ja alles auf derselben Architektur. Ja. Also
das ist ganz,
wo ist der Grund, warum du es nicht machst?
Ja. Der Grund ist,
doch an für die Leute,
weil
die
Apple nicht will, dass man nur ein Gerät kauft. Im besten Fall zwei Geräte sollte man kaufen. Am besten.
Ja, aber jetzt überleg mal, okay, so viele werden es nicht sein, aber wir haben ja gerade im Windows-Bereich diese Geräte, haben wir ja.
Ja.
Auch von Microsoft, ja, haben wir die Geräte. Kunden, die damit liebäugeln, ja, beziehungsweise den Umstieg vollziehen, die hast du halt verloren.
Das ist richtig.
Warum solltest du denen nicht innerhalb von Apple die Möglichkeit geben, so ein Gerät zu kaufen? Ne?
Ja.
Wie gesagt, es ist halt die Frage, wie groß ist der Markt?
Das ist ein Rechen,
das wird Apple wahrscheinlich besser, genau, das wird Apple wahrscheinlich besser wissen.
Ja.
Oder ich hoffe es zumindest, dass es mit ein Grund ist, dass man einfach sagt, der Markt ist so klein, ja, den müssen wir jetzt nicht bedienen. Es ist schade, ja, es ist genauso wie mit, ja, da haben wir ja auch in der Vergangenheit oft drüber gesprochen, ja, mit Routern, ja.
Ja.
Monitore waren eine Zeit lang eingeschlafen, jetzt kommen sie langsam wieder, aber auch nicht richtig.
Ja.
Das sind alles so Sachen, wo du dir einfach mehr von Apple wünschen würdest, ja. Was nicht da ist oder nicht richtig da ist, ja, wie gesagt, mit den Monitoren auch.
Ja.
Deswegen hoffe ich mal, ja, dass es da auch so ist, dass Apple sagt, ja, okay, die 5 Geräte, die wir da verkaufen können im Jahr, lass mal, ja.
Ja.
Ich kann es halt schlecht einschätzen, ja. Ich würde es mir wünschen,
mhm.
ja. Ich würde mir auch wünschen, dass eventuell einfach macOS mit einer vernünftigen Touch-Funktion kommt, ja.
Mhm.
Dass du da sagst, okay, dann, aber die Frage ist ja, und die stellen wir uns ja seit der Vorstellung, ja, von iOS und iPadOS, wann werden die beiden Systeme einfach wirklich eins werden? Also, dass sie nicht mehr zwei getrennt, also, wie gesagt, nicht nur zwei getrennte Plattformen und hast, oder OS halt hast, sondern dass das wirklich, wie gesagt, du hast zwar noch dein iPad, du hast dein MacBook, ja, aber im Prinzip ist es dasselbe OS, was drauf läuft. Also, nicht nur unten drunter, sondern wirklich komplett, ja, dass du auf beiden dasselbe laufen hast, ja.
Hm.
Also von der Oberfläche her. Wie gesagt, nicht nur unten drunter, ja.
Ja. Ich denke, das wird doch irgendwann passieren, aber nicht in naher Zukunft.
Die Frage ist halt, wollen wir das? Weil wenn wir sehen, was iPadOS ist und kann, wollen wir, dass macOS so weit heruntergebrochen wird und die sich irgendwo in der Mitte treffen? Ich hätte eigentlich lieber, dass iPadOS einfach aufholt.
Also ich möchte nicht,
dass macOS anschließt.
Ich möchte nicht, dass macOS runtergebrochen wird. Im Gegenteil.
Genau.
In vielen Bereichen ist es ja schon passiert. Wenn ich mir die Systemeinstellungen anschaue, das ist doch ja. Das muss doch nun wirklich nicht sein.
Hm.
Ich meine, man braucht also bei den alten Systemeinstellungen, da konnte ich mich fast blind orientieren. Und bei den neuen Systemeinstellungen, aber, da brauche ich die Suchfunktion. Das muss man sich mal überlegen.
Aber weißt du, welcher Vergleich mir da gerade einfällt dazu?
Nee.
Sind wir da so alt und verbohrt, ja?
Ja, aber
dass wir da dem macOS hinterher weinen, so wie andere Leute dem Verbrenner?
Nein.
Die gute alte Zeit und wir wollen 12 Zylinder und.
Naja, meinst du meine Gesinnung, meine Automobilitätsgesinnung?
Nein, nicht deine, sondern generell. Ja, ja, gerade auch, wo wir vorhin über die IAA gesprochen haben, wo ja viele dann sagen, ja, EV, alle EV und das einzig Wahre ist halt ein X-Zylinder-Motor, ja, und der muss halt Benzin verbrennen. Ja, da müssen Abgase hinten rauskommen, um es mal so überspitzt zu sagen. Sind wir da vielleicht so ähnlich wie die?
Das kann sein, aber ich höre ja diese Kritik gerade jetzt mit diesen Systemeinstellungen aus ganz vielen Bereichen. Allerdings ich sagen, natürlich auch aus vielen Bereichen, wo so die urtypischen Macianer unterwegs sind.
Mhm.
Also so die alteingesessenen.
Sind diese urtypischen Macianer halt diese
das kann sein,
V8-Fahrer,
Aber es ist doch schön, wenn man zum Beispiel seine Dateien urtypisch verwalten kann auf Verzeichnisebene, wenn man ein Terminal hat, was man benutzen kann, was einen den Hintern retten kann in vielerlei Hinsicht, wenn man sich damit auskennt.
Aber will oder muss ich noch am Motor selbst schrauben können?
Nein, aber du musst ja nicht, aber es ist schön, wenn man die Möglichkeit hat, es zu können. Und es muss man ja nicht tun.
Ja.
Das ist ja genauso, du hast eine Fritzbox und die hat einmal die Profi-Einstellungsmöglichkeiten, einmal die Endkundenoberfläche. Du musst sie ja nicht nutzen. Du kannst ja in der abgespeckten Version hin und her klicken, aber du hast halt die Option, es zu können. Ja, das ist so. Also macOS hat sich nicht in jederlei Hinsicht positiv entwickelt. Jedenfalls nicht für meine Bedürfnisse. Ja. es ist, ich meine, es ist genauso, wie alle Snow Leopard hinterher weinen und diese Stabilität hinterher weinen. Ja, aber mein Gott, guck dir Snow Leopard an, da kannst du heute auch nichts mehr mit anfangen. Das ist auch ein veraltetes Betriebssystem.
Ja, da geht es ja, denke ich mir, eher darum, dass man vielleicht so.
Diese Stabilität, dass, ja, ist schon klar.
Dass man das in Zukunft auch so handhaben sollte. Dass man, wie gesagt, nicht jedes Jahr eine neue macOS-Version mit x neuen Features macht, sondern da das Ganze ein bisschen mehr halt wie Snow Leopard angeht.
Ja, das
dass man
verstehe
sich da
ich schon.
Zeit
klar.
lässt, entsprechend halt das System stabil oder bugfrei zu kriegen, Features, die man hat, auszubauen, anstatt immer neue Features drauf zu flanschen. Kann ich schon verstehen, dass da manch einer halt sagt, Snow Leopard war oder ist nach wie vor so das Maß aller Dinge. Ja.
Was die Systemstabilität beanlangt, war das absolut stabil. Absolut richtig, genau. Und ich bin auch der Meinung, es braucht nicht jedes Jahr ein neues macOS. Ja. Genau wie es auch nach meiner Meinung nicht jedes Jahr ein neues iOS benötigt. Aber gut, darüber kann man streiten.
Ja, es hat sich halt in den ganzen Jahren so eingespielt, neues iPhone, neues OS.
Ja. Bei Mac war es aber nicht immer so und es war...
Nein, muss es auch nicht sein.
Muss es auch nicht sein. Da
um Gottes Willen.
Da ist eine ganz falsche Dynamik reingekommen, nach meiner Meinung.
Ja, man hat da, glaube ich, sich zu sehr auch am iPhone einfach orientiert.
Genau, das hat ja im Endeffekt...
Die Problematik, die du halt hast, ist dadurch, dass du denselben Unterbau hast.
Ja.
Wenn du neue Features oder neue Funktionen halt auf iOS bringen willst, du bist ja eh am Entwickeln. Ja. Zumindest mal, was den Unterbau betrifft. Oder genauso halt neue APIs auf macOS, ja, inwieweit machen die halt auf iOS Sinn. Beziehungsweise die da auf iOS hast, wie bringst du die rüber zu macOS? Und da haben wir halt wieder die Diskussion, wie du es auch schon gesagt hast, es wird halt, oder die Richtung, die macOS, du hattest das Beispiel mit den Systemeinstellungen gebracht, ja, klar, kannst du machen und du bist, oder du hast das für iOS ja gerade auch so entwickelt, unter Zeit reingesteckt und du kannst das übernehmen, aber inwieweit macht das dann letztendlich für macOS auch dann auch Sinn? Ja, das ist halt die Frage, ja. Deswegen ja auch meine Aussage, wohin, ja, die Systeme werden wahrscheinlich über lang, also nicht kurz, aber über lang werden die sich halt hoffentlich mehr annähern, aber aus der Richtung, dass halt iPadOS oder iOS halt aufschließt und nicht macOS halt sich anpasst.
Ja, ich habe ja nichts dagegen, wenn sich das Ganze etwas vereinfacht, aber man sollte auch gerade, wenn man mit macOS arbeitet, die Möglichkeit haben, das zu tun, was Profis tun wollen und das zu tun, was man mit einem im Endeffekt Unix-basierten Betriebssystem alles tun kann, dass man die Option hat, dass es der Otto-Normalanwender nicht benötigt oder auch nicht unbedingt ausprobieren sollte, das ist klar. Aber dass es der Profi doch tun kann.
Ne? Dann hast du dein macOS, na, früher gab es die Server-Version noch.
Ja.
Dann hast du da dein macOS-Profi-Version, ja. Oder Enhanced Edition, ja.
Es kann ja eine Version sein, dann, aber man kann ja dann dementsprechend das durch Freischaltung, Passwortfreigabe oder durch Benutzereinschränkungen etc. kann man ja alles limitieren. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Das kann man ja heute auch mehr oder weniger tun, indem ich die Benutzer limitiere auf Möglichkeiten. Und so könnte man das halt auch so einstellen, konfigurieren oder von vornherein dem Benutzer das so anbieten, ne, das Ganze. Da gibt es ja Möglichkeiten. Ja, aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den Apple gehen will. Also auch wenn ich mir das so ausmale und so wünsche, aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Schauen wir mal. Vielleicht muss ich dann doch irgendwann noch auf Windows oder, okay. Sagen wir mal, vielleicht muss ich dann doch irgendwann mal auf Linux wechseln.
Oh, nee.
Würde ich eher tun als auf
diese Schmerzen.
Das sind keine Schmerzen. Nein, es ist alles schon so toll geworden.
Doch.
Also hat sich auch stark verbessert.
Ja, aber das ist ja eigentlich immer noch nicht das, was man eigentlich haben will.
Ich habe letztens eine uralte SUSE Linux-Distribution gefunden. 22 CDs und SUSE Linux 3.2. Ja. Das waren noch Zeiten.
Das war noch Linux.
Ja.
Heutzutage hast du auch immer gerade die ganzen Distros, ja. Und, das wird ja auch immer ähnlich, alle Windows ähnlicher.
Ja, es kommt drauf an, was du da vor einer Oberfläche drüber knallst. Das ist schon richtig. Mhm. Da hast du recht. Okay, aber jetzt fangen wir an.
Das Schönste sind die, ja, wenn sie aussehen oder so tun, als wären sie macOS.
Da läuft es mir immer eiskalt den Rücken runter. Mhm. Aber ganz schlimm ist es ja ganz, ganz früher gewesen. Es gab ja auch so Skins für Windows 95, für Windows, das dann so ja, aussah, genau. Das ist ja noch schlimmer. Also wenn man das
hatte ich auch bei mir drauf, ja.
Ja, aber wenn man das bei Linux macht, da ist es ja noch so ein bisschen, ich sag mal so vom Ansatz her, vom Grundgedanken noch so ein bisschen in macOS, aber bei Windows, wie gut, dass du das jetzt sagst, da kann ich dir ja jetzt die Freundschaft kündigen. Die hätte ich ja schon früher gekündigt. Du warst so einer, der das gemacht hat. Scheiße.
Ich weiß nicht mehr, wie dieses eine Softwarepaket hieß. Da konntest du ja tausende von Skins dir halt wirklich dann auch, die dann die Fenster und alles Mögliche dann entsprechend noch angepasst haben. Wie hieß das dann nochmal?
Ja, Stardog? Keine Ahnung, ich weiß, dass es das gab, ja, aber.
Und da habe ich mir auch mal macOS-Skins draufgehauen, ja, klar.
Scheiße.
Ich glaube Stardog.
Das Einzige, wo ich Skins benutzt habe, war Winamp. Winamp habe ich, da habe ich Skins benutzt, ja, das war, was habe ich Winamp geliebt. Ja, lang, lang ist es her.
Damals, ja.
Aber Winamp, wo ich dann, ich glaube, mit Winamp, da habe ich so die Welt der MP3s für mich erkannt. Ja, MP3s per Tauschbörse, per 56K-Modem aus dem Internet gezogen.
Genau, ja.
Und das hat gedauert. Es gab es da eDonkey, eMule und was es da nicht alles gab. Beershare und
Ja, Napster.
Napster bin ich nie so mit warm geworden. Ich hatte eher so die Konkurrenzprodukte im Einsatz. Napster war nicht so meins. Keine Ahnung.
Naja, und vor allem, was du dir alles da für einen Scheiß mit runterladen konntest, ja.
Ja, und das alles über ein 56K-Modem. Und wenn man dann zum damaligen Zeitpunkt war ich dann ja auch in der Universität unterwegs, als wissenschaftliche Hilfskraft sozusagen, und was man da für Geschwindigkeiten hatte. Und das erklärt natürlich, dass man auch so einige Nächte in der Universität übernachtet hat. Das war nicht, weil es so bequem war, weil das Internet so schnell war. Das war schon genial. Hat man einfach auf den Browser geklickt und man musste sich nicht einwählen. Das war ein ganz neues Gefühl. Ja. Lang, lang ist es her.
Ja, das ist sehr lange her.
Für mich ist das sehr lange her, ja. Gut, es gibt aber ein brandneues iPhone 15-Gerücht, was ich eigentlich gar nicht glauben kann. Obwohl diese Gerüchte gab es schon mal vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen. Da ist man dann von weggegangen. Majin Buu hat gesagt, es soll ein iPhone 15 Pro, ein iPhone 15 Pro Max und ein iPhone 15 Pro Ultra als zusätzliches Gerät geben. Und da bin ich ja nun gespannt, ob das kommen wird, weil da müsste es ja schon nochmal wesentlich mehr Differenzierungspunkte geben, damit es ausreichen würde, ein zusätzliches Gerät rauszubringen zum Pro Max Gerät. Und ob diese derzeit geleakten oder diskutierten Features ausreichen würden, eine zusätzliche Kategorie rauszubringen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, dem Gerücht stehe ich ja sehr skeptisch gegenüber. Also, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und heute kam noch so ein Last-Minute-Gerücht, in Anführungsstrichen Last-Minute. Wirklich Last-Minute wird es dann ja erst Montag, weil am 12. wird ja die Messe gelesen, sage ich mal. Aber es kam noch so ein Gerücht, dass die Preise sich angeblich nicht erhöhen sollen, im Pro-Bereich zumindest. Und dass wir keine 256 GB als Startversion bekommen, sondern dass es bei 128 GB bleiben soll in der Speicher-Start-Konfiguration. Ja. da bin ich auch gespannt, weil für mich stand eigentlich schon fest, es geht bei 256 Gigabyte bei den Pro-Geräten los.
Ja, okay, wenn die Preise dann wirklich nicht hochgehen sollten und behält die Speichergröße bei, ist ja auch okay. Dann hast du ja noch die Option, eventuell mehr auszugeben. Es wäre halt doof gewesen, wenn du zwangsweise quasi die nächste Stufe hättest kaufen müssen, ja, weil das dann die Einstiegsstufe wäre. Von mir aus können sie gerne den Speicher verdoppeln und den Preis behalten.
Ja, das wäre die optimalste Lösung. Jedenfalls für uns. So.
Also für dich. Ich bin ja nicht im Cycle jetzt drin, aber.
Naja, für die ganze Community wär's gut, sagen wir es mal so. So, dann geht's weiter. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Apple zu 99,9% die Lederhüllen aus dem Sortiment nehmen will. Mit dieser Aussage oder mit diesen ganzen Aussagen habe ich mir letzte Woche wahrscheinlich auch keinen Gefallen getan. Da gab es sehr viel Hörerfeedback. Nicht immer ganz sachlich sind die lieben Hörer geblieben in ihren Aussagen. Also, mein Gott, ihr könnt uns ja gerne eine E-Mail schreiben, aber doch bitte freundlich und nett. Wir versuchen das doch auch zu sein. Und ich bin ja immer noch der Meinung,
veganes Leder ist kein Leder.
Das sowieso, es ist Kunstleder, es ist Lederimitat, da bin ich mir auch nicht so fein, das jedes Mal zu wiederholen. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn ein Tier sterben muss für die Fleischproduktion, dann kann man ja auch das Leder verwenden. Also
dann sollte man auf jeden Fall den ganzen Rest auch verwenden. Ja,
so, es gibt ja, wie heißt es so schön, Tail to Nose oder Nose to Tail. Das ist ja, dass man alles vom Tier verwertet. Und wenn schon, wie gesagt, ein Tier sterben muss, dann sollte man auch möglichst alles verwenden, was zu verwenden ist. Also kann man auch, wenn ein Rind stirbt, kann man auch Rindleder verwenden für die Produktion von Armbändern etc. Ob das natürlich in Zukunft dadurch, dass hoffentlich oder weniger Rinder sterben müssen, auch der Lederbedarf gedeckt werden kann, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Da bin ich jetzt auch nicht kapitelfest und habe auch keine Zahlen zu, ob der Lederbedarf oder dadurch überhaupt gedeckt werden kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bloß, wie gesagt, wenn ein Tier sterben muss, dann sollte man auch von dem Tier, so gut es geht, alles verwenden. Und ich denke, das ist auch kein schlechter Ansatz. Okay, aber Mark Gurman hat gesagt, was ich ja auch als logische Konsequenz sehe, dass die Lederarmbänder für die Apple Watch wohl auch gestrichen werden sollen. Ja, sehe ich ja als gesetzt an, weil warum sollten sie nur die Ledercases streichen für die iPhones? Dann wäre es ja auch nur konsequent, dass sie die Lederarmbänder streichen. Und jetzt hat er nochmal so einen Begriff geprägt, wie Apple das Ganze nennt. Fine Woven nennen sie das. Und das ist eine Mischung aus Stoff und Silikon. Also aus diesen beiden Grundmaterialien soll das Ganze gewebt werden. Sowohl die iPhone Cases als auch die Lederimitate sollen damit gewoben werden oder aus diesen Materialien gewoben werden. Und Apple nennt es Fine Woven. Ob dieser Begriff dann auch in den Marketingunterlagen oder im Marketing verwendet wird, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das werden wir dann sehen.
Somit also soll es wirklich stimmen, dass Apple die Lederbänder halt einstellt, beziehungsweise halt nicht fortführt, die Serie. Da werden sich einige Zubehörhersteller die Hände reiben.
Es gibt ja ganz viele renommierte Firmen, die Lederarmbänder für die Apple Watch produzieren. Und ich denke, es gibt auch einen großen Fankreis oder Kundenkreis, der gerne Lederarmbänder haben möchte. Es ist nun mal ein Naturprodukt und es hat ganz, ganz positive Eigenschaften. Und es gibt halt viele Leute, die das einfach haben wollen. Und dem Kundenwunsch sollte man auch gerecht werden. Es ist meine Meinung. Ob das jetzt dem aktuellen Zeitgeist entspricht, darüber kann man diskutieren.
Und ja. Wie gesagt, es muss ja nicht Apple sein. Es gibt ja so viele andere noch. Und vor allem, wie gesagt, die dann entsprechend ihr Angebot vielleicht auch noch ausbauen. Von daher, selbst wenn es Apple, wie gesagt, nicht mehr selbst anbietet, wird es andere geben, ja.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch interessante Ansätze von einigen Herstellern, die Vintage-Leder recyceln aus Autositzen aus Sitzmöbeln und daraus wieder das Aufarbeiten und daraus Armbänder für Apple Watches produzieren. Also es gibt ja auch interessante Ansätze, das Ganze aufzuarbeiten, zu recyceln und das in den Zweitmarkt hineinzubringen. Also da gibt es so viel, ich denke, da gibt es kein Schwarz-Weiß-Denken, da gibt es so viele Grautöne, die man sich durchaus anschauen sollte. Und das ist ja genau das Problem, was wir nach meiner Meinung in unserer Gesellschaft derzeit haben. Es gibt entweder noch Schwarz und Weiß und diese Diskussionsmasse in der Mitte, dass es ganz viele Grautöne gibt, die haben wir im Moment gar nicht mehr. Und das finde ich so schade, dass es keine vernünftige, nach meiner Wahrnehmung, keine vernünftige Diskussionskultur mehr gibt. Ne? Und so sieht man das auch bei den Lederarmbändern. Da, man muss sich nur committen zum Bereich Lederarmbänder, bekommt man gleich böse Zuschriften. Naja.
Ich habe keine böse Zuschrift bekommen.
Kann ich dir alle gerne weiterleiten. Das wird deine Stimmung zum Wochenende bestimmt nicht nach oben bringen, das Ganze.
Ja, brauche ich ja nicht vor dem Wochenende noch lesen. Ja. Das kann ich ja nächste Woche machen.
Ja, okay. Schicke ich dir nach einer E-Mail-Bombe zu. Ja. Okay. Na gut, und ein weiteres Indiz dafür ist, dass Apple eventuell die Bänder rausnimmt aus dem Sortiment, dass die Mitarbeiter, also die Apple-Mitarbeiter, für die Hermes-Armbänder 90% Rabatt bekommen soll. Und somit gehe ich davon aus, dass sie ihren Lagerbestand abbauen wollen und dass die Kooperation mit Hermes oder Hermes oder wie man es auch ausspricht, ich glaube Hermes ist die richtige Aussprache, wohl auch gestrichen wird. Es sei denn, Hermes wird dann irgendwann Lederimitationen rausbringen oder das Ganze auf Kunststoffbasis oder auf Fake-Leder rausbringen, was ich bei Hermes, glaube ich, im Moment in naher Zukunft nicht sehe. Ich glaube, die werden noch lange am Leder festhalten. Ist meine Vermutung. Ja. Aber 90% Rabatt bei den schweineteuren Hermes-Armbändern, das ist schon eine Ansage.
Das ist eine Ansage, ja.
Wenn man bedenkt, was die kosten.
Da könnte man sich mal eindenken.
Ja, aber ich bin ja leider kein Apple-Mitarbeiter. Oder zum Glück nicht, weil wenn ich das wäre, dann dürfte ich wahrscheinlich nicht diesen Podcast mitgestalten.
Ja, genau.
Das ist das Problem. Obwohl, was ist das größere Problem? Bei Apple zu arbeiten oder den Podcast mitzugestalten, darüber kann man auch diskutieren. Ja. Na gut, also schauen wir mal, was mit den Armbändern passiert. Jetzt wollte ich gerade das Thema ansprechen, was wir schon angesprochen haben. Da sieht man mal, wenn man zu sehr auf die Shownotes schaut. Und ein Thema, was auch immer wieder aufgewärmt ist oder aufgewärmt wird, Apple arbeitet angeblich an einen oder an ein, ich sag mal ja, dass das Wort billig im Zusammenhang mit Apple möchte ich ungern.
Ja, das wird doch jetzt nicht so billig werden, das sagen wir mal günstig.
Ein Budget-MacBook und
günstigeres, ja.
Wenn Sie möchten damit den Chromebook-Markt attackieren, würde ich jetzt nicht sagen, Sie möchten sich dem Chromebook-Markt entgegenstellen, weil in Amerika hat dieser Markt ja eine ganz andere Bedeutung, gerade im Bildungssektor, als er es bei uns hat. Also Chromebooks spielen bei uns zwar auch eine Rolle, aber lange nicht so eine hohe Rolle oder so eine große Rolle wie in den Staaten. Aber das Thema hatten wir doch schon so oft. Und sie haben ja versucht, sich mit dem iPad, mit dem günstigen iPad, dem entgegenzustellen. Und ich weiß gar nicht, ob denen das in irgendeiner Weise gelungen ist. Keine Ahnung, da fehlt mir der Einblick zu.
Ja, okay, Chromebook war ja zuletzt auch ein bisschen rückläufig. Ja. Von daher muss man mal gucken, inwieweit das wirklich Sinn macht, sich mit einem richtigen mit einem richtigen PC, ja, und macOS ist ja ein richtiger, ja,
ja.
Gegen halt so ein Chrome-Browser-Dingen halt zu platzieren, den Preis, gerade von den günstigen Chromebooks, den Preis werden sie nie erreichen. Da können sie versuchen, so viel sie wollen. Also klar, würde es mich freuen, aber das kann auch nicht der Anspruch von Apple sein, quasi ein MacBook zu verschenken.
Nein.
Und wenn wir mal gucken, wo günstige Chromebooks anfangen, und das war ja der riesige Vorteil, den die Chromebooks einfach hatten, ja, vor allem mal ganz am Anfang, ja, dass sie halt wirklich sehr günstig waren und darüber einfach über den Preis, ja, quasi sich in den Markt gedrückt haben. Und das kann, das, na, das kann, ja, das will für Apple vor allem nicht. Dass sie mit einem günstigen Gerät kommen, kann ich mir gut vorstellen. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie es machen würden, wie damals, ja, mit den MacBook Airs. Mhm. Ja, dass da einfach über die Zeit die Preise nach unten gegangen sind. Aktuell sind sie ja auch wieder relativ teuer. Ich würde mir einfach wünschen, dass sie da ansetzen. Von mir aus können sie auch, wie gesagt, ein MacBook wieder reaktivieren. Ich frage mich nur, wie von der Ausstattung her sich das so dermaßen unterscheiden sollte, ja, dass sie da so viel günstiger ein macOS MacBook einfach anbieten könnten. Weil, mein Gott, was willst du da noch machen?
Naja, man könnte
noch mehr Ports weglassen.
Ne, das weniger.
Beim M1 bleiben.
Das wäre eine Möglichkeit.
LCD-Display, ja, 4-Farben-Display.
Nee, das nicht. Also das den größten Einsparungsfaktor sehe ich im Bereich des Gehäuses, Materialwahl. Kein Aluminiumgehäuse, Kunststoffgehäuse.
Oh, wieder ein Kunststoff-MacBook.
Ja, klar. Was bleibt denn anderes übrig? Das wird der Haupteinsparungsfaktor sein.
Das ist die Frage. Wollten Sie das nochmal machen?
Ja,
nachdem sie ja gerade beim MacBook weg sind vom Kunststoff.
Kommt ja wieder einer meiner bekannten Aussagen, es gibt auch hochwertige Kunststoffe. Kunststoff ist nicht immer gleich billig.
Der Spruch müsste ja eigentlich von mir kommen.
Ja, ich weiß, aber
ich weiß nicht, ob Apple wirklich wieder Kunststoff machen wollte.
Aber wo wollten sie sonst noch sparen?
Ja, deswegen, das ist ja genau meine Frage.
Na?
Nur ein USB-C-Anschluss, kein Thunderbolt, ja.
Ja.
Chrome-LCD-Display.
Na, das nicht. Also weniger Anschlüsse, okay. Ja.
Ja, macht aber eigentlich auch keinen Sinn. Ja, das Einzige wäre wirklich MacBook Air. Ja, dass du vielleicht wirklich von der Prozessorgeneration hinten dran bleibst, dass du da über ein Scale einfach gehst und sagst, okay, das ist alte Technik, die können wir mittlerweile so gut und günstig herstellen, da haben wir den Preisvorteil über das, du machst halt kein fancy Display rein, das muss ja, wie gesagt, kein, das war jetzt ein Scherz mit dem 4-Farben Monochrom.
Ja, ist schon klar.
Wie gesagt, du machst halt ein günstiges Display rein, von der Displaygröße her jetzt auch nichts übertrieben Großes. Ja,
13 Zoll.
Vielleicht, ja, 12 Zoll von mir aus auch orientierst.
Ja, ja.
Kein Fernsehdisplay rein, also keine große Auflösung, ja, also keine übertrieben große Auflösung, kein OLED, ja. Wie gesagt, Prozessorgeneration vielleicht hinten dran. Ob dann Thunderbolt drin ist?
Muss ja nicht. Also im Endeffekt ja. Sprechen wir ja derzeit davon, es wäre dann ein MacBook M1, das haben wir ja immer noch im Sortiment und das müsste man dann im Endeffekt noch ein bisschen runterschrauben. Aber sie könnten es doch auch ganz einfach machen. Wenn sie das wirklich im Schulbereich adressieren wollen, das Gerät, dann sollten sie einfach auf das M1 für Bildungseinrichtungen wesentlich höhere Rabatte geben, als sie es jetzt tun. Dann brauchen sie kein
MacBook Air.
Ja, MacBook Air M1, ja, genau. Das ist ja, das gibt es ja noch zu kaufen. Das ist ja die urtypische Form. Einfach mehr Rabatte geben
und dann ist gut. Ich denke, im Edu-Bereich kriegt das eh einen ordentlichen Rabatt, ja.
Ja, es gibt ja
im Moment. Wie weit kannst du halt runtergehen?
Ja? Es gibt ja im Moment auch Rabatte, aber die sind ja noch nicht so groß, dass sie mit Chromebooks konkurrenzieren können. Das ist ja das
Problem. Ja, aber das, wie gesagt, aber gerade mit so 400 € oder 400 $ Chromebooks wirst du nie konkurrieren können.
Und ich glaube, auch Apple
ich glaube auch nicht, dass das der Anspruch ist von Apple.
Und ich glaube, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass Apple ein MacBook im Bereich 400-500 $ auf den Markt bringen wird. Das ist nicht.
Also ich könnte mir, glaube ich nicht. Also wie gesagt, was man sich noch vorstellen könnte, exklusiv für den Edu-Bereich.
Ja, klar.
Exklusiv, wie gesagt, nicht in den freien Verkauf. Das wäre vielleicht auch noch mal so ein Ding, dass du sagst, wir machen hier wirklich eins, was für Schüler, Studenten und Schulen ist und nicht in den Verkauf geht.
Ich
Problem
weiß
wäre
nicht.
Schwarzmarkt, ja, der Drittmarkt.
Ich weiß nicht, ob das der Weg ist. Es gab ja mal ein Produkt, das gab es parallel zum allerersten iMac, der nannte sich iMac, E wie Emil am Anfang, für Education. Mhm. Der hatte eine der war schneeweiß, also der hatte also eine sehr große Weißanteil an Farbe am Gerät. Und ich weiß nicht, ob es den auch im freien Handel zu kaufen gab damals. Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Das war aber im Endeffekt ein iMac, der, glaube ich, schnittstellentechnisch auch etwas runtergeschraubt war und hatte auch ein paar andere Spezifikationen im unteren Segment, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß nicht, ob es den ausschließlich nur für den Education-Bereich gab. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Apple würde sich eher damit einen Gefallen tun, wenn sie so ein Education-Modell rausbringen, aber dementsprechend das für die Schule stärker rabattieren würden und der trotzdem noch normal zu kaufen ist oder das Gerät, dass es das trotzdem noch normal zu kaufen gibt. Aber gut. Und man muss jetzt bei allem dazu sagen, diese Gerüchte, die haben wir alle Jahre wieder. Und es ist ein Digitimes-Bericht. Und Digitimes, naja, okay. Die haben zwar viele Treffer, aber und man redet auch davon, dass das Ganze erst Ende 2024 kommen soll. Ja. Alles sehr vage. Ja.
Und also ich würde mich über günstigere MacBooks auf jeden Fall freuen, weil das auch immer wieder halt neue Mac-Nutzer bringt.
Das gibt eine gewisse Sozialisierung auf jeden Fall, ja.
Ja, was heißt Sozialisierung? Aber gerade wenn, wie gesagt, jemand über das iPhone oder über das iPad halt in das in die Apple-Welt halt reinkommt, ist halt die Wahrscheinlichkeit, oder brauchst du halt ein günstiges Bereich. Klar, früher hat man ja wirklich den sehr günstigen Mac Mini, ja, der hat ja schon viel geholfen. Mhm. Nur heute muss man einfach gucken, ja, der Mobilanteil ist einfach so viel größer, ja. Nach wie vor, das MacBook Pro 13 Zoll ist ja anscheinend das sich am besten verkaufendste MacBook, ja. Nach wie vor, ja. Das hat einfach seinen Grund, weil es auch mit das günstigste MacBook Pro ist, ja. Da würde man sich wirklich wünschen, dass in dem Bereich einfach nochmal ein günstigeres MacBook einfach da ist. Definitiv. Mhm. Klar würdest du dir auch wieder da selbst Konkurrenz machen, ja, weil einige Leute dann wahrscheinlich doch eher zu dem greifen würden, alleine wegen dem Preis, ja, und sie kriegen ja trotzdem einen Mac. Aber da würde ich sagen, dann verkaufe ich denen doch lieber einen Mac, als dass die zu einer Windows-Kiste oder zu einem Chromebook greifen. Und das hat ja Steve Jobs ja auch damals gesagt, ja, lieber, wo es ja gerade ums iPad ging und die Sales, ja, und ob man da nicht vielleicht hier Mac-Käufer verliert, die dann zum iPad greifen, wo er ja auch gesagt hat, dann doch lieber so, ja, und ich kannibalisiere mich selbst, ja, und sie bleiben bei Apple, ja, als dass sie halt woanders hingehen.
Das ist richtig. Und ich kenne sehr viele Leute, die gerne ihren Kindern ein MacBook kaufen würden, aber es ist einfach finanziell nicht drin.
Zu teuer, ja.
Und die Kinder hätten so gerne ein MacBook. Und es wird einfach aus finanziellen Gründen den Kindern verwehrt, in diese Welt einzusteigen.
Ja, was heißt verwehrt? Es ist einfach nicht im Budget drin. Ja,
ja, und dadurch wird es denen ja verwehrt. Das ist, so gerne die Eltern das auch möchten, aber sie können es einfach nicht. Mhm. Das ist schade, dass man...
Ja, so einen ursprünglichen Mac-Mini-Moment fürs MacBook, ja, das wäre wirklich toll. Ja.
Und es ist, wie gesagt, schade, dass das Geld, das Problem ist, den Kindern den Zugang zu so einer Technologie zu verwehren. Das ist einfach sehr schade. Und da wäre natürlich so ein Education MacBook super. Ja, ganz klar.
Gerade weil du, wie gesagt, die Kinder sind ja dann im Schulalter, ja. Du kriegst ja sowieso dann nochmal den Schülerrabatt.
Naja. Ja. Auf jeden Fall.
Wenn du dann ein günstiges Gerät hast und da entsprechend nochmal den Rabatt kriegst, ja, ist, ja.
Und mit den iPads haben sie das eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben ja immer noch das iPad der 9. Generation im Sortiment, was sehr, sehr günstig ist. Und ich denke, damit wird einigen Kindern schon eher die Chance gegeben, auch in den iPad-Bereich einzusteigen oder es den Kindern zu ermöglichen, mit einem iPad arbeiten zu können. Und das könnte man auch im Bereich macOS oder MacBook so in der Art umsetzen. Also möglich ist das schon, ja, klar. Gut. Schön wär's. Wir werden sehen, was Apple draus macht. Gut. Dann würde ich doch sagen, wir haben unsere Themen durch.
Nicht nur das, guck mal auf die Zeit.
Ja. Ich gucke schon lange nicht mehr auf die Zeit.
Nein, ich meine auf unsere Aufnahmezeit.
Ach, das geht ja noch. Es geht ja noch. Ich meine, weißt du, was ich mir
dafür,
so,
dass du am Anfang gesagt hast, so viel haben wir nicht. Und,
ja, wir haben ja auch, haben wir
doch, wie gesagt, die erste halbe Stunde war halt.
Ausführlich über die IFA ja. gesprochen. Und das war jetzt gar nicht off-topic. Das hört ja durchaus zu einem Tech-Podcast oder kann zu einem Tech-Podcast gehören. Und ich habe mir eigentlich so im Kopf vorgenommen, naja, dann machen wir heute mal schmale 45 Minuten und dann ist gut, aber also unser Sendungsdokument sieht nach 45 Minuten aus, also das sieht nicht nach mehr aus.
Das sieht nach so ungefähr eine Stunde Sendezeit aus, ja, und jetzt haben wir ja auch schon wieder ein Dreiviertel. Ja.
So ist es. Okay, aber ich würde sagen, nächste Woche, da wird es ja interessant, da wird uns Apple zeigen, wo der Hammer hängt. Ich hoffe nur technologisch und nicht preislich. Und da werden wir, denke ich, einiges zu erzählen haben. Und ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Die Erwartungen sind ja recht hoch. Und ich neige ja dazu, es gibt ja einige Wettbüros im Internet, da kann man ja Wetten abschließen, ob Apple jetzt wirklich den USB-C-Port einsetzen wird. Jetzt, ich möchte ja noch mal eine Wette abschließen.
Meinst du, man sollte mal einen Zehner dagegen setzen?
Zehner auf Lightning setzen. Die Quoten sind super.
Ja, klar.
Ich würde mich ja kaputt lachen, wenn sie nochmal Lightning rausbringen.
Ich würde mich ärgern, wenn wirklich es nicht kommen sollte, also USB-C, und ich hätte keine Wette abgeschlossen.
Das auch, aber ich würde mich eiskalt beömmeln, wenn Apple da nochmal Lightning einbaut. Das wäre der Hammer. Aber ich glaube, dann hätten sie echt ein Problem. Also ich glaube, die Community würde das so schnell nicht verzeihen, das Ganze. Ich weiß es nicht.
Ja, da dürften sie sich einiges anhören, ja.
Obwohl ich letztens von jemandem gehört habe, allerdings so ein, ich sag mal, so ein ganz normaler iPhone-Nutzer, also der das wirklich aus einem pragmatischen Grund nutzt und nicht aus ideologischen oder aus emotionalen Gründen, sage ich jetzt mal, der hat sich geärgert. Ja, ich habe so viel iPhone, so viel Ladekabel und so viel Zubehör auf Lightning-Basis. Ja, habe ich gesagt, das ist aber schon so lange am Start. Wir haben jetzt über 10 Jahre Lightning. Es wird mal Zeit für was Neues. Ja.
Ja, mein Gott, das war doch genauso wie so damals von dem 30 Stecker. Ne, wie hieß der nochmal?
30-Pin Dock-Connector.
Genau, der Dock-Connector, wie sie im Dock-Connector auf Lightning umgestiegen sind, ja. Ja, mein ganzes Zubehör und ich habe ja die Lautsprecher und das Dock und die Station
ja.
und
Ja, ist so.
Klar, hattest du da war die Zeit des Dock-Connectors länger als, oder? Die war länger als die von Lightning jetzt.
Kann ich dir gar nicht sagen, aber mindestens genauso lang. Und bei dem Dock-Connector hat Apple ja noch einige Adapter angeboten. Also da gab es ja noch Lösungen, das Ganze zu adaptieren. Also so.
Ja, wenn du mal guckst, alle, es gibt ja aktuell auch hier diese Stecker Lightning zu USB, USB-C.
Ja, gerade, es gibt nee, so.
Nicht, USB-C zu Lightning oder sowas gibt es ja.
So Multikabel.
Damit du halt da zumindest mal das Laden halt nutzen kannst.
Ja.
Da gibt es ja auch schon was. Ja.
Also. Irgendwann muss man halt auch mal eine Technologie wechseln und ich meine, Lightning ist ja auch noch nicht ganz verschwunden. Es gibt ja noch den Refurbished-Markt, es gibt den Gebrauchtmarkt, wo Lightning noch lange existieren
ja,
wird. Also,
ja, auf jeden Fall.
Lightning wird uns noch länger begleiten.
Es braucht sich jetzt irgendwie keiner da in die Hose machen.
So ist es. Also und ich meine, wer hat denn so viel Kabel, dass er jetzt da ins Kissen weinen muss? Also mein Gott.
Ja, okay, je nachdem. Also wenn du im Auto ein Kabel hast, du hast zu Hause vielleicht zwei, je nachdem, wo du dann halt das Kabel auch nicht mit rumtragen willst. Du hast vielleicht wirklich noch ein Lautsprechersystem, wo du vielleicht irgendwie fix oder fest einen Anschluss hast oder so, ja.
Ja, okay. Aber das sind ja jetzt alles keine großartigen Kapitalbindungen, sag ich jetzt mal, oder Werte in dem Sinne. Okay, spezielles Zubehör wie speziell abgestimmte Lautsprecher, okay, das mag sein, aber jetzt, ich rede jetzt nur mal von Kabeln, also das, naja, egal.
Ja, es ist halt die Frage, gerade bei Lautsprechersystemen, inwieweit ist das wirklich so ein Thema? Weil, klar, ich hatte mal einen Lautsprecher mit einem Dock-Connector damals noch.
Ja.
Aber ich hatte danach nie was mit Lightning. Das war alles entweder für einen Rechner ein Lautsprechersystem oder aber Bluetooth.
Genau. Ja. Und für die Kopfhörer gibt es Adapter von Klinker auf Lightning. Also von daher ist auch alles gut. Und so genauso gibt es von Klinker auf USB einen Adapter. Also den gibt es ja jetzt schon von Apple. Also auf USB-C einen Adapter. Meine Güte. Alles wird gut.
Ja, ja.
Adapter regelt. Gut, in diesem Sinne, das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Und ich denke mal, vielleicht sogar am Freitag. Schauen wir mal. Das wäre ganz gut. Ich finde diese Aufnahmezeit sehr, sehr gut.
Das sieht bei mir beruflich ein bisschen schlecht aus.
Okay.
Dann nicht. Aber das müssen wir mal gucken.
Ja, das vielleicht machen wir dann.
Halb so schlimm.
Das machen wir dann hinter den Kulissen.
Yep.
Machen wir das. Okay, also, dann bis nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Tschüss.